Willkommen zu unserer zweiten Folge von
Murder Queens.
Heute für euch wieder am Start, Nika, Nina, Mord und Totschlag. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr. Und ja, können wir bitte nochmal über diese geile erste Folge von letzter Woche sprechen?
Außer, dass ich mich ganz schön viel verquatscht habe vor lauter Aufregung.
Ach, das hat wirklich niemand gemerkt und das war auch wirklich so charmant. Und du hattest so einen guten Fall recherchiert, also die Verschwörungstheorie rund um das Coronavirus. Wenn ihr das nicht gehört habt, unbedingt nochmal reinhören. Ja, ich finde auch diese Verschwörungstheorie am wahrscheinlichsten, dass dieses Virus da aus einem Labor eben entwichen ist. So dieses Virenlabor, einfach mal irgendein Wissenschaftler vielleicht an einem Regal vorbeigelaufen und so, ups, I dropped this. Ja, Virus freigesetzt. Ich könnte mir das wirklich vorstellen. Naja. Was denkt ihr denn? Ihr könnt uns wirklich gerne Feedback schicken oder eure Theorien an unsere E-Mail-Adresse murderqueens.podcast@gmail.com oder Instagram murderqueens.podcast.
Hallo auch von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie geht's dir eigentlich, Nina?
Ach, lustig, dass du fragst. Naja, aber wie geht's euch denn eigentlich? Also, ihr könnt jetzt zwar nicht antworten, aber ich gebe euch mal 3 Sekunden. Also, wie geht's euch?
Das waren jetzt 4 Sekunden, Nina.
Ich finde, wir sollten unsere Hörer auch wirklich einbinden. Ja gut, was gibt's bei mir Neues? Bei mir wurde eingebrochen. Das ist leider kein Spaß. Und habe ich dir auch schon erzählt.
Ja, krass, ja, oder? Wir haben schon schön drüber gelacht, ne?
Ja, also man kann im Nachhinein drüber lachen, ja, ne? Aber man denkt sich ja immer, boah, das passiert immer den anderen und niemals mir. Aber dann bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen letzte Woche und dachte mir so, hä, was ist denn mit der Tür los? Die hatte so am Rahmen haben so ein paar Stücke gefehlt, so wirklich wie so eine Brechstange, die da angesetzt wurde. Ja, ich habe aber so eine super krasse Sicherheitstür. Ja, Grüße gehen raus an meinen Vermieter, der da so teure Türen hat einbauen lassen und die Diebe sind tatsächlich nicht reingekommen. Ja.
Aber da sieht man ja wieder, du warst im Urlaub. Hast du Fotos gepostet in der Zeit, dass du im Urlaub bist?
Ja, das stimmt. Ah. Aber das war noch nie ein Problem und ich habe eher so ein bisschen anders im Verdacht. Aber na gut, ich bin ja auch Autorin und habe die gleich die wildesten Theorien aufgestellt, was da passiert sein könnte. Ich möchte jetzt natürlich niemanden vorverurteilen. Ich habe das auch ganz klar der Polizei gesagt, den Kommissaren. Das war sehr spannend, als sie bei mir waren. Da habe ich gleich gesagt, das ist jetzt sehr spekulativ. Also muss jetzt nicht unbedingt sein, kann man mal nachgehen und so, ja. Genau, aber ich möchte jetzt da gar nicht so viel drüber. Sonst sagt noch, verklagt mich jemand wegen Rufmord.
Okay, okay. Ja, keinen Namen nennen.
Nein, genau, keinen Namen.
Aber du hast eine Vermutung, wer es sein könnte.
Aber es war wirklich so spannend. Und im Nachhinein denke ich mir, das war auch so gut für den Podcast, dass bei mir eingebrochen wurde. Weil die Polizei kam dann, also es war halt nachts 23:30, ich habe die Polizei angerufen, die waren auch innerhalb von 20, 30 Minuten bei mir. Und die haben dann Fingerabdrücke von der Tür genommen. Das war so spannend.
Und diese Bilder musst du unbedingt bei Instagram mal hochladen.
Die lade ich mal hoch. Diese Tür sieht
diese weiße Tür und
dieses Puder. Dieses Pulver. Und dann wurden aber 2 Fingerabdrücke festgestellt. Also, ein Brecher da draußen. Ja. Lieber Einbrecher. Ja, ihr habt verkackt, vermutlich. Wenn man die zuordnen kann. Ja, es war wirklich gut. Also, die waren noch ganz jung, die beiden Polizisten. Es waren eine Frau und ein Mann. Und ich habe da noch so einen dummen BTK-Killer-Scherz gemacht, aber sie haben so kurz gezögert und dann haben sie gelacht, aber es war schon ein bisschen makaber, aber es war richtig lustig. Und dann meinte der Mann, der Kommissar dann noch so, McKay, der Name sagt mir irgendwas. Und ich so, ja, bin Autorin. Und er so, ach, ich glaube, meine Frau liest ihre Bücher. Und ich so, okay, möchten Sie vielleicht eine Autogrammkarte mitnehmen? Gleich mal so eine Autogrammkarte mit angedreht. Ja, dann habe ich im Stress total vergessen, diese Autogrammkarte zu unterschreiben. Und jetzt hat diese arme Frau da draußen
eine Autogrammkarte ohne Unterschrift.
Ja, also nur mein Gesicht auf der Rückseite, mein neues Buch, aber kein Autogramm.
Ja, das, wo wir gerade von Buch sprechen, du hattest doch noch ein Paket bekommen, ne? Was vor deiner Tür lag?
Ja, genau. Also vor meiner Tür lag ja auch seit 2 Tagen ein Paket mit einem Buch vom Carlsen Verlag. Vielen Dank nochmal. Und das war so halb aufgerissen, das Buch war aber noch drin. Also ich vermute stark, der Einbrecher liest nicht, weil er hatte mal geguckt, was in diesem Paket drin ist. Aber dann hat er diesen 600-Seiten-Roman gesehen und dachte sich, oh, zu schwer, nee, will ich nicht. Ja, genau. Und ja, diese arme, bemitleidenswerte Ehefrau eines Polizisten, die jetzt eine Autogrammkarte hat ohne ein richtiges Autogramm. Also wollte ich nochmal sagen, hole ich nach, das Autogramm, wenn das nächste Mal bei mir eingebrochen wird. Und dann, genau, ja, das, so sieht es aus bei mir. Also,
ja, ist ja echt lustig, ne?
Ja, glaubst du eigentlich, Einbrecher sind immer Männer oder sind es auch Frauen?
Auch Frauen.
Ich denke auch. Aber ich glaube hauptsächlich Männer. Mhm. Aber ich habe mal eine Doku gesehen im Fernsehen, da hat eine schwangere Frau aus dem Gefängnis berichtet. Mhm. Und die hat eben gesagt, sie ist da wegen Einbruch im Knast. Mhm. Und ja, die war halt arbeitslos. Und ihr Freund hat gesagt, ja, lass uns das doch mal ausprobieren, einbrechen, kann man zu Geld kommen. Und sie dachte sich so, ja, kann man ja mal machen. Mhm. Als so. Erwerbstätigkeit. Ja, ist natürlich aus meiner Sicht doch sehr fragwürdig.
Das stimmt.
Ja, Nika.
Ja, Nina.
Möchtest du mir noch irgendwas Aktuelles aus deinem Leben erzählen?
Bei mir ist gerade nichts Spektakuläres.
Außer dein Hund, der hier die ganze Zeit hin und
her. Ja, also falls ihr euch schon wundert und ihr immer so diese Trippelgeräusche hört. Wir sind heute mal im Wohnzimmer, weil wir einfach mal ausprobieren wollten, in welchem Raum wir so vom Schall her am besten klingen. Und im Wohnzimmer ist natürlich Spatti mit. Und ja, ich glaub, du bist gemeint. Ne?
Genau. Guck
mal, da will ich raus. Ich lasse ihn mal kurz raus. Und ja, da könnte es heute etwas unruhiger werden, weil ein Batti mit anwesend ist.
Wir versuchen es einfach mal, wenn es nicht funktioniert, dann nächste Folge. Der Hund ist draußen. Nika
wird auch gleich wieder reinkommen.
Ihre Erziehungsmethoden.
Das muss ich ihm übrigens auch mal beibringen. Ne? Der stürzt sich dann immer mal auf die Tür, auf die Terrassentür und die geht dann immer von alleine auf, aber zumachen tut er sie halt nicht wieder. Ne?
So ist er halt nicht erzogen.
Und im Winter wird es dann mal schnell kalt.
Ja, und er hat dich so erzogen, dass du ihn immer aufmachst,
genau.
Wenn er hin und her läuft.
Ein Fall für Martin Rütter, sage ich dann mal.
Ja, schwerer
Fall. Ich denke, ein hoffnungsloser Fall.
Ganz schwer zu erziehen. Ja, wollen wir mal anfangen mit unserer heutigen Folge oder unseren Fällen?
Würde ich mit Verbrechen anfangen, ne?
Ja, zuerst das Verbrechen und dann die Verschwörungstheorie. Was hast du denn heute für mich?
Also, für mich ist das eigentlich der extremste Fall, von dem ich bisher gehört habe. Aber natürlich denke ich, im Verlauf des nächsten Podcast-Folgen wäre ich da bestimmt eines Besseren belehrt werden. Ne?
Wir können uns immer wieder übertreffen, ich sehe das schon
kommen. Aber bisher, also ich habe hier ständig mit dem Kopf geschüttelt bei der Recherche. Ach, an dieser Stelle übrigens auch vielen, vielen Dank an René und Klaus. Ja. Sind bei zwei sehr gute Freunde von mir und als die hörten, dass ich hier so Recherche betreibe über Kriminalfälle, da sagten sie so, Mensch, ey, das ist ja cool, da hätten wir deswegen auch Lust drauf, können wir nicht mitmachen? Und da habe ich natürlich nicht gesagt, nein, sondern ja klar. Und dann haben wir da zusammengesessen an dem Wochenende und haben da recherchiert und es war natürlich, ja, da umso mehr hat es Spaß gemacht und es war auch spannend, dann gleich mal so die Reaktion von den beiden zu sehen.
Absolut, ja.
Ja, also an dieser Stelle liebe Grüße.
Grüße.
Und TKKG geht bald wieder an die neue Recherche. TKKG, die haben jetzt
TKKG.
Genau, so eine WhatsApp-Gruppe, die haben uns jetzt so genannt. Okay, seid ihr bereit?
Ja.
Nina.
Nur ich kann antworten und ich sage ja.
Zwischendrin muss ich dann nur wieder diesen Hund reinlassen.
Das machen wir.
Ach, Leute, es war Anfang Februar 1983. Polizisten fahren zu einem Mietshaus im Norden Londons. Weil zwei Handwerker, die von den Mietern wegen verstopfter Abflussrohre gerufen worden waren, hatten eben bei der Polizei angerufen. Denn sie hatten bei ihrer Arbeit im Abfluss, der zur Dachgeschosswohnung führt, mehrere Stücke Fleisch gefunden. Und da waren sie schon erstmal irritiert, ne? Aber der erste Gedanke war dann natürlich, naja, vielleicht hat jemand gekocht und das Fleisch war dann schon vergammelt und bevor wir es essen, spielen wir halt das Klo herum. Es gibt ja auch einige, die Essensreste noch die Toilette hinunterspülen. Ne? Also es war erstmal so der erste Gedanke. Aber dann haben sie halt unter dem Fleisch einige Knochen entdeckt.
Oh, ja.
Und die sahen aus wie menschliche Fingerknochen. Und deshalb haben sie eben die Polizei gerufen, ne? Weil sie sich da echt unsicher waren.
Ja. Ein Stück alte Schwiegermutter, oder und was war das hier? Okay,
wieso denkst du jetzt ausgerechnet an Schwiegermutter?
Das ist mein erster Gedanke.
Makaber, Nina, makaber.
Legitim, oder?
Und und die Polizei kam halt und hat natürlich auch, ja, das sieht wirklich so ein bisschen wie Fingerknochen aus, haben diese Fleischstücke und Knochen eben eingetütet und sind damit zur Leichenhalle gefahren. wo ihn dann ein Pathologe bestätigt hat, dass es sich tatsächlich um menschliche Überreste handelt.
Ich hab's geahnt. Mhm. Leute, ich hab's auch geahnt, sicher.
Und daraufhin fahren die Polizeibeamten dann wieder zu dem Haus und warten, bis eben der Mieter aus der Obergeschosswohnung von der Arbeit kommt. Mhm. Dennis Nielsen, so ist sein Name, erscheint und sie stellen sich vor und jetzt kam der Hund wieder rein. Genau. Sie stellen sich halt vor und erklären ihm eben, dass sie den Verstopfungen von den Abflüssen auf den Grund gehen und ja, und er fragt dann eben noch, warum die Polizei sich jetzt für Abflüsse interessiert. Ne? Und dann sagen sie halt, das würden sie ihm dann erklären, wenn sie in seiner Wohnung sind. Dass wir nicht so im Haus dann, wo andere Lieder da mithören können, das mit ihnen besprechen können. Buddy, komm mal her jetzt hier. Los, komm hier. Hierher. Und mach Platz. sorry, sonst kriegt man ja keine Ruhe rein. Okay, jetzt hast du auch noch so nasse Pfoten. Also nimmt sie mit in die Wohnung. Ne, weil er hat letztlich keine andere Wahl. Ich meine, was ist, wenn er das jetzt verweigert, ne, dann wissen die ja so und so, dass da was verkehrt ist. Also sie folgen ihm in seine Wohnung und sofort bemerken sie einen Geruch, der so nach verfaultem Fleisch riecht.
Nein, ich hab's geahnt. Nein. Mhm.
Also sie teilen ihm dann dem Nielsen dann eben mit, dass diese Verstopfung von menschlichen Überresten verursacht wurde. Und dieser täuscht dann erstmal vor, geschockt zu sein. Ne, aber also bei diesem Geruch in der Wohnung ist denn ja klar, also...
Wer
du kannst uns jetzt sonst was erzählen, genau. Und sie lassen sich halt nicht täuschen und fragen frei heraus, wo er die restlichen Leichenteile versteckt. Mhm. Und ja, also ihm wird dann klar, jetzt komme ich hier aus der Nummer nicht mehr raus. Ne, das ist ihm schon bewusst. Und da antwortet er dann ganz ruhig und gibt zu, dass er den Rest des Körpers in zwei Plastiktüten in seinem Kleiderschrank aufbewahrt.
Im Kleiderschrank, aber dem muss doch bewusst gewesen sein, dass es riecht.
Tja, also ich weiß nicht, ob du das irgendwann nicht mehr wahrnimmst oder...
Glaube ich nicht.
Ich weiß es nicht. Na, lass mich mal weitererzählen.
Ja.
Ja, die Polizisten, also der Verwesungsgeruch ist so stark vor dem Schrank schon, dass die sich das ersparen, diese Tür zu öffnen.
Wirklich, die sagen so, nope, we're out.
Ja,
wir sind hier raus.
Und,
nice move. Ja.
Sie fragen dann nur noch, ob noch andere Körperteile zu finden wären. Ne? Und darauf antwortet Nielsen... Es ist eine lange Geschichte, doch die schon lange zurückreicht. Ich werde Ihnen alles erzählen, aber nicht hier, sondern auf der Polizeistation.
Das ist auch so ein Ding, dass er versucht, die Kontrolle zu behalten, oder?
Ja, ja.
So ein psychologischer Move jetzt.
Und, also hat er gemerkt, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ne? Und jetzt haben sie mich und, aber.
Ach du Schreck, oh Crimeys, mir schwant Übles, da ist noch irgendwas.
Und während der Fahrt zum Revier erkundigen sie sich bei ihm, ob die Überreste von einer oder zwei Personen stammen. Und daraufhin starrt Nielsen einfach nur so aus dem Fenster des Polizeiwagens und antwortet, 15 oder 16, seit 1978.
15 oder 16? Oh Gott, scheiße.
Oh Mann, ey.
Und die,
haben sich natürlich angeguckt und haben so, wie jetzt? Also die waren natürlich fassungslos, ne? Ja, ihr Lieben, also bevor ich darauf eingehe, was dieser Mann für unfassbare Verbrechen begangen hat, möchte ich mal ganz kurz so die Station seines Lebens mal ansprechen. Dennis Andrew Nielsen wurde am 23. November 1945 in Fraserburg geboren. Die Ehe seiner Eltern, die war schwierig. Also sein Vater, der Olaf Nielsen, der war ein norwegischer Soldat und Alkoholiker. Und der nahm das Leben, das Eheleben jetzt auch nicht ernst. Also der war mit seinen Pflichten bei der freien norwegischen Streitkräften beschäftigt und war kaum zu Hause. Und nach der Geburt ihres dritten Kindes reichte dann Nielsens Mutter die Scheidung ein. Und Nielsen war 4 Jahre alt, als dann die Ehe geschieden wurde. Das war 1949.
Okay.
Alle 3 Kinder des Ehepaars, das war Olaf Junior, Dennis und Silvia, waren bei den kurzen Besuchen ihres Vaters im Haushalt der Mutter gezeugt worden. Und die Eltern der Mutter, das war Andrew und Lily White, die waren nie mit der Wahl des Ehemanns ihrer Tochter einverstanden gewesen und sie unterstützen jetzt halt ihre Tochter und sie zieht praktisch zu ihren Eltern und die Großeltern kümmern sich eigentlich mit gut um die Kinder und vor allen Dingen zu seinem Großvater, der Fischer war, hat Nielsen eine ganz besonders enge Bindung. Also da ist er immer länger mal auf See und da wartet Nielsen auch immer, wann er dann wiederkommt und freut sich, ne, wenn sein Großvater wieder da ist. Er geht viel mit ihm spazieren. Und
okay, verstehe.
Und der Großvater bekommt aber dann so ein Herzleiden, ist gesundheitlich immer mehr angeschlagen und er liegt dann eines Tages auf See auf einem Herzinfarkt.
Okay.
Und ja, die Mutter macht ihm den Fehler, dass sie den Nielsen da jetzt nicht drauf vorbereitet, dass der Großvater gestorben ist, sondern der kommt aus der Schule nach Hause, da war er damals 6 Jahre alt und ja, sie bringt ihn dann einfach zu dieser Leiche. Also der Großvater liegt dann da aufgebahrt im Wohnzimmer und sie hat wohl nur gesagt, willst du deinen Großvater nochmal sehen? Und er hat aber gar nicht gewusst, dass der tot war und bringt ihn da halt hin und das war für ihn also ein so dramatisches Erlebnis. Und das hinterließ eben eine große emotionale Leere in ihm. Und ab da entwickelte er sich so ein bisschen zum Einzelgänger.
Ja, ist ja auch total traumatisch. Und
genau.
Er wusste es ja gar nicht. Also
da hat den Großvater ihn wirklich über alles geliebt. Und dann auf einmal war er tot. Ja, seine Mutter zieht dann später mit ihren 3 Kindern aus dem Haus der Großeltern aus und heiratet einen Baumeister namens Andrew Scott. Der spielt jetzt hier nicht so eine große Rolle. Aber mit dem hat sie ihm dann nochmal 4 weitere Kinder.
Wenn du Bob gesagt hättest, hätte es mich mehr überrascht. Der Baumeister.
Genau. 1961 ging Nielsen zur British Army, wo er dann den Beruf des Kochs erlernt und, Achtung, zum Schlachter ausgebildet wurde.
Oh, okay. Daher kommt's.
Achtung, Achtung, sage ich dann nur. Und in dieser Zeit hatte er jetzt keine engen Freundschaften, die lehnte halt einfach ab. Und seine Kollegen erinnerten sich dann später, dass er oft viel getrunken hat, um seine Schüchternheit loszuwerden. Einmal betrank er sich dann mit einem Jugendlichen und wachte am nächsten Morgen in dessen Wohnung auf dem Boden auf. So viel hatten die getrunken. Mhm. Und das war, glaube ich, sogar in Deutschland. Der war ja durch die Armee immer mal woanders stationiert. Mhm. Und das war, glaube ich, sogar in Deutschland, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und ja, es hatte jetzt zwar keine sexuelle Aktivität stattgefunden, aber dieser Vorfall förderte Nielsen sexuelle Fantasien, bei denen sein Sexualpartner, also immer ein junger, schlanker Mann, völlig passiv war.
Okay.
Und diese Fantasien entwickelten sich dann allmählich zu einem bewusstlosen oder toten Partner. Seine sexuelle Vorliebe entsprach sozusagen Nekrophilie.
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wenn dein Partner so gar nicht mitmacht.
Ja.
Das ist doch nicht schön.
Also für ihn wahrscheinlich schon.
Crazy world.
Und seine erste sexuelle Erfahrung machte er dann bei einer Prostituierten. Und daraufhin war er sich dann aber sicher, dass er homosexuell war.
Also er steht mit der Frau, um sich nochmal abzusichern, genau. Nochmal sicher zu gehen, dass er
genau.
Keine Frau mag. Verstehe.
Ja. 1972 verlässt Nielsen die Armee, um Polizist zu werden. Und den Beruf gab er aber dann nach 9 Monaten schon wieder auf. Danach arbeitete er dann kurz bei einem Sicherheitsdienst und im Mai 1974 fand er dann eine Anstellung in einem Arbeitsamt, also im Büro. Ne?
Okay.
Und nur noch mal ganz kurz, weil das lief ja dann alles neben seinen Taten ab, dass ihr nur mal wisst, was er dann so in seinem Arbeitsleben, völlig normal, keiner hat was geahnt. Er wurde dann 1979 zum Geschäftsführer sogar ernannt und im Juni 1982 wurde er offiziell zum leitenden Angestellten mit zusätzlichen Aufsichtsaufgaben befördert. Also der hat Karriere gemacht da in seinem Arbeitsamt.
Ja.
Und diese Arbeit hat er auch bis zu seiner Festnahme letztendlich fortgesetzt.
Das habe ich aber auch gelesen, dass Psychopathen oft richtig Karriere machen und irgendwo im Vorstand landen. Das klingt ja schon nach einem Psychopathen, ja.
Im Jahr 1975 wohnte Nielsen in einer Wohngemeinschaft mit dem 10 Jahre jüngeren David Gallican, dem er, obwohl er eine homosexuelle Beziehung stets abschritt, sehr nahe stand.
Verstehe.
Na, das war sozusagen seine erste Beziehung. Genau.
In der Zeit ja auch. Nochmal, denke ich.
Und sie lebten in einer Erdgeschosswohnung, bei der sie den Garten auf der Rückseite des Grundstücks exklusiv nutzen konnten. Mhm. Das ist auch nochmal ganz wichtig.
Okay, merke ich mir.
Ne?
Ihr auch hoffentlich.
Aber im Mai 1977 hat sich dann David von Nielsen getrennt und London verlassen. Und möglicherweise war dann dieser weitere Verlust, neben dem seines Großvaters, der Auslöser für die folgende Mordserie.
Ist natürlich überhaupt nicht entschuldbar. Ich habe andere Leute durchleben viel schlimmere Krisen, aber okay.
Aber die Psychologen, die dann im Nachgang diesen Fall bearbeitet haben, haben eben dann so, sehen darin dann nochmal mit so dieses auslösende Ereignis sozusagen.
Verstanden.
Kommen wir zum ersten Opfer. Der 14-jährige Stephen Holmes war das. Den traf Nielsen im Dezember 1978 in einem Pub. Er nahm ihn mit zu sich nach Hause und bot ihm an, bei ihm übernachten zu können.
Oh, wo ist der Buddy? Ja, dein feiner Hund.
Holmes lehnte das ab, schlief aber dann jetzt in Strotzchen betrunken im Sessel ein. Es war ihm viel Alkohol im Spiel. Und aus Furcht, er könne ihn dann nach dem Aufwachen wieder verlassen, also hat er eben schon wieder Angst, verlassen zu werden, weil er den gut fand, wirkte Nielsen ihn mit einer Krawatte bewusstlos. Und danach ertränkte er ihn in einem Wasser gefüllt mit Eimer.
Oh mein Gott.
In einem Eimer gefüllt mit Wasser.
Ja, lange nieder. Wir schneiden das nicht raus.
Man muss auch mal Mut zu Fails haben. Genau, totaler Fail. Aber wie ist es? Ist es 1978 und er ist dann 43 und dieser Junge ist 14, oder?
Genau.
Ungefähr so. Also es ist schon eine heftige Altersdifferenz.
Ja.
Ja. Ne? Wollen wir jetzt nicht beurteilen, aber ich wollte nur mal sicher gehen.
Ja, aber das ist ja schon, also der war ja minderjährig, ne? Und der Junge.
Minderjährigen müsste man eigentlich schon verurteilen, obwohl ich auch denke, wo die Liebe hinfällt, aber in dem Fall passt das jetzt mal nicht. Also einfach weitermachen.
Also nochmal, ne? Das war ein Eimer, der mit Wasser gefüllt war.
Bist du sicher, dass es nicht ein Wasser war, der mit Eimer gefüllt war? Also ich bin auch noch nicht 100% überzeugt.
Und darin hat er ihn dann letztlich ertränkt.
Ja, das ist traurig.
Danach
super traurig.
Entkleidete er den Leichnam, masturbierte zweimal über den Körper und wusch ihn anschließend.
Das ist so fernab von jeder Vorstellung.
Du ahnst noch nicht, was noch weitergeht.
Nein, bitte nicht. Bitte, oh, okay, erzähl weiter.
Ach, Nina. Bis August 1979 versteckte er den Leichnam unter den Dielen seiner Wohnung.
Moment mal, das war ganz schön lang, oder?
Oh ja.
Ja, das muss doch gerochen haben.
In den Sommermonaten wurde das zum Problem.
Ach was?
Denn die Leiche zog Insekten an. Der Verwesungsgeruch war stark. Maden hatten sich in den Körper eingenistet und krochen aus Augenhöhlen und
Mund. Oh, okay, das ist ein Horrormovie. Glücklich.
Er versprühte Deo und nutzte Insektizide. Und als das nichts nützte, zerstückelte er die Leiche und verbrannte sie mit Autoreifen auf einer Brachfläche hinter dem Haus, also in diesem Garten praktisch, wo er Zugang hatte. Und die Autoreifen, um diesen Geruch halt zu übertünchen. Mhm. Also ich habe mir dann auch nur so gedacht, also zum Glück war es die Erdgeschosswohnung, weil wenn er das sonst, also die Leiche unter diese Dielen legt und du bist unter mir, da hast du ja auch viel Spaß.
Ja klar, überleg mal. Dann kommen noch die Maden so.
Und trotzdem fragt man sich, dass die das in dem Haus nicht gerochen haben, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Die Leute,
also er hatte den ja dann in Tüten verpackt und dann darauf Duftbäume. Und aber trotzdem, das ist doch...
Oh, ja, wenn man sich so vorstellt, so die ganzen Duftbäumchen aus den Autos wahrscheinlich alle so dran gehängt noch.
Unter den Dielen des Hauses, also nee.
Ach, nee.
Im November 1979 traf er einen Chinesen, den er mit zu sich nach Hause nahm. Dann hat dieser sich bereitwillig von ihm ans Bett fesseln lassen.
Ach, der hatte Vertrauen.
Ja, okay. War halt so ein bisschen am Spielen. Und als Nielsen ihn dann zu erwürgen versuchte, floh der Chinese und meldete den Vorfall der Polizei.
Okay, guter Junge, gut gemacht.
Also die haben da Nielsen in diesem Bezug auch, oder in Bezug auf den Vorfall befragt, aber der Hohe beschloss dann letztlich, keine Anklage zu erheben, weil Nielsen sonst behaupten wollte, dass der Chinese ihn ausgeraubt hätte. Und dazu...
Ach so, ja, das war der Deal.
Ist es dann einfach...
Ach so, das haben wir gelassen worden.
Okay. Und ja, hätte einige Opfer noch retten können, ne?
Ja, obwohl, wie lange kommt man wegen versuchten Morden, wenn nichts passiert,
ja, stimmt,
kommt man wahrscheinlich auch nicht so lange in Bau.
Sein nächstes Opfer war der 23-jährige Kanadier Kenneth James Ockenden. Dem begegnete er im Dezember und lud ihn wieder zu sich nach Hause ein. Dort setzte Ockenden Kopfhörer auf und hörte dann die ganze Zeit Musik. Und das hat dann Nielsen auch geärgert, weil er ihn ja bis Mitternacht überhaupt keine Beachtung schenkte. Und er fühlte sich halt zurückgewiesen und erdrosselt ihn dann mit dem Kabel der Kopfhörer.
Das hat er nicht getan?
Ja, hat er.
Ja, auch so richtig so in your face. Du hast die ganze Zeit Kopfhörer, jetzt sollen sie dein Tod sein.
Genau. Okay. Und nach der Tat hörte er stundenlang mit eben diesen Kopfhörern Musik.
Also er hat Humor, muss ich ja sagen.
Am nächsten Tag kaufte Nielsen eine Polaroid-Kamera, fotografierte Ockendens Körper in verschiedenen suggestiven Positionen. Dann legte er Ockendens Leiche über sich auf sein Bett, während er mehrere Stunden fernsah, bevor er den Körper in Plastiktüten wickelte und die Leiche unter den Dielen verstaute.
Also er hat so auf dem Rücken gelegen, gemütlich in seinem Bett, hat ihn dann auf sich gelegt.
Genau. und hat Fernsehen geguckt.
Das ist ja unglaublich.
Wird noch besser, Nina. Spann dich nur mal vor. Also so. P18, sage ich nur. Ne?
Naja, ihr wusstet alles, alle, worauf ihr euch einlasst,
ja,
bei diesem Podcast.
Ja, jetzt habe ich, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, dann hat er den unter den Dielen verstaubt und, Achtung, in den folgenden 14 Tagen holte er die Leiche immer wieder hervor und setzte die Leiche zu sich in einen Sessel, während er selbst Fernsehen sah, Alkohol trank und sich mit der Leiche unterhielt.
Das war sein einziger Bezugsperson, oder was? Sein Buddy.
Also das ist doch, oder?
Das ist so makaber.
Also, dass ich diese, entweder war dann dieser Körper schon in so einer Sitzposition, eigentlich ist ja diese Leichenstarre, obwohl die irgendwann gibt die wieder nach, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube auch, so eine bestimmte Zeit.
Ja.
Aber es ist auch gruselig. Und du schläfst kurz mal ein und wachst wieder auf und dann so, dann bei dem Sessel sitzt ein Toter.
Da hat er eben total drauf gestanden, ne?
Ja, kann ich nicht.
Am 17. Mai 1980 tötete Nielsen sein drittes Opfer, den 16-jährigen Martin Duffy. Duffy war per Anhalter nach London gefahren.
Oh, nicht machen. Einfach nicht machen.
4 Tage lang hatte der Junge dann in der Nähe des Bahnhofs geschlafen und dann begegnete er halt Nielsen. Und da er so erschöpft und hungrig war, nahm er Nielsens Angebot an, mit ihm nach Hause zu gehen, um dort zu essen und zu schlafen. Und nachdem der Jugendliche im Bett dann eingeschlafen war, setzte sich Nielsen auf seine Brust und würgte ihn bewusstlos.
Der Arme.
Dann schleppte er den Jungen in seine Küche, ertränkte ihn in seinem Waschbecken und danach badete er gemeinsam mit ihm.
Das ist so makaber. Also
ich sage ja, also für mich ist das der extremste Fall, von dem ich bisher gehört habe.
Das ist wirklich.
Also das ist doch
krasse Nekrophilie.
Wie krank muss man sein, ist jetzt bestimmt der falsche Ausdruck, aber also für mich ist das einfach nur krank.
Warum muss der das machen? Er hätte sich da auch so eine Schaufensterpuppe nehmen können.
Nein.
Hat er nicht.
Hat er nicht. Ja, dann setzt er die Leiche wieder auf einen Küchenstuhl und legt ihn aufs Bett, auf dem er ihn ja vorher erwürgt hat. Er küsst und streichelt den Körper wiederholt, sowohl bevor als auch nachdem er masturbiert hatte.
Jesus.
Und 2 Tage lang verstaut er dann den Körper wieder im Schrank. Und erst als er dann erste Anzeichen der Verwesung bemerkt, verbannt er ihn dann unter die Dielen. Also es wird dann immer mehr, dass er die Leichen erstmal so schön in seinem Alltag integriert sozusagen.
Wie so ein Accessoire.
Ende 1980 verbrannte Nielsen dann die Leichen, die er seit September 1979 getötet hatte, in einem zweiten Lagerfeuer, das er wieder da im Garten hinter der Wohnung errichtet hatte. Und um den Geruch des brennenden Fleisches eben zu verbergen, 6 Körper waren das übrigens dann damals, grünte Nielsen dann das Lagerfeuer eben wieder mit alten Autoreifen.
Okay, aber die Knochen müssen ja zurückgeblieben sein, weil die verbrennen ja nicht.
Warte. Und 3 Kinder aus der Nachbarschaft standen da, um das Feuer zu beobachten.
Aha.
Und als das Lagerfeuer eben dann zur Asche zerfallen war, suchte Nielsen mit einem Rechen nach erkennbaren Knochen. Und als er dabei feststellte, dass ein Schädel noch intakt war, zerschmetterte er ihn.
Ja, was doch sonst?
Und ansonsten war sein Garten, da ist ja niemand anders hingekommen, ne?
Ja. Okay.
Ach, Leute. Am 4. Januar 1981 traf Nielsen in einem Pub auf einen 18-jährigen, blauäugigen jungen Schotten. Also es waren immer Jugendliche eigentlich. Also fast immer, ne?
Und er ist ja schon fast 50 dann.
Ja. Er lockte ihn zum gemeinsamen Trinken in seine Wohnung, also eigentlich das Gleiche, ne? Und nachdem Nielsen und dieses Opfer mehrere Alkoholcocktails getrunken hatten, erwürgte Nielsen ihn mit einer Krawatte und legte die Leiche anschließend unter die Dielen.
Ach, ich erkenne ein Muster.
Sein Arbeitgeber teilte damit, dass er krank war und nicht zur Arbeit kommen kann. So konnte er nämlich den jungen Schotten, als auch noch einen weiteren jungen, nicht identifizierten Mann, dem er einen Monat zuvor getötet hatte, in Ruhe sezieren konnte.
Er musste sich unbedingt krank melden, er hatte nämlich Wichtigeres zu tun.
Die Leichen zu sezieren.
Ja, da hat er was zu tun.
Organe zu entnehmen. Das letzte Opfer, das er in der Melrose Avenue ermordet wurde, war der 23-jährige Malcolm Barley, den er am 17. September 1981 vor seinem Haus sitzend an eine Wand gelehnt entdeckte. Und als Nielsen sich nach Barleys Wohnergehen danach erkundigte, teilte dieser mit, dass er an Epilepsie litt. Daraufhin nahm Nielsen ihn mit in seine Wohnung, wo man ja jetzt denkt, armer Kerl, jetzt wird er erwürgt, und rief einen Krankenwagen.
Nein.
Ja.
Einen Krankenwagen gerufen.
Und der junge Mann machte aber dann den Fehler, dass er am folgenden Tag nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, zu Nielsen zurückkehrte, um sich zu bedanken.
Oh nein, der arme Junge. Ja. Warum hast du das gemacht?
Nielsen lud ihn zum Essen ein. Sie tranken auch Alkohol, bis der junge Mann auf dem Sofa einschlief.
Oh nein, warum macht ihr das?
Oder? Ja. Nielsen erwürgte Barlow im Schlaf, bevor er am nächsten Morgen seinen Körper unter der Küchenspüle verstaute. Unter der Diele war wahrscheinlich nicht mehr so viel Platz.
Es wurde langsam eng.
Ey, also es ist doch, oder? Ja, jetzt kommt ein Wendepunkt. Weil Mitte 1981 beschloss Nielsens Vermieter, das Haus zu sanieren.
Oh, endlich mal eine gute Nachricht.
Nielsen musste also ausziehen. Doch inzwischen hatten sich wieder Leichen unter die Dielen angesammelt. Und
wie viel Platz ist denn da?
Er hatte die eben seziert und zerstückelt. Und er entschied sich, ein drittes und letztes Lagerfeuer hinter dem Haus zu machen.
Okay.
In seiner neuen Wohnung im Norden von London hatte Nielsen eben nur keinen Zugang mehr zu einem Garten. Und da er in einer Dachgeschosswohnung wohnte, konnte er keine Leichen unter seinen Dielen.
Das war die Toilette.
Trotzdem machte er mit den Worten weiter und er zerstückelte seine Opfer eben jetzt immer mehr.
Mhm.
Packte größere Leichenteile in Plastiktüten und spülte Fleischstücke und kleinere Knochen die Toilette hinunter, wie am Anfang eben schon gehört. Ne?
Also das ist unfassbar.
Im März 1982 traf Nielsen den 23-jährigen John Howlett beim Trinken in einem Pub. Also er hat die meistens im Pub kennengelernt. Lockte ihn in seine Wohnung, sie tranken und schauten einen Film, dann gingen sie schlafen. Eine Stunde später versuchte Nielsen erfolglos John zu wecken. Er setzte sich auf die Bettkante, starrte ihn an, trank rum und beschloss, ihn zu töten. Später hat er dann auch mal angegeben, dass er sich immer sehr spontan dazu entschieden hat, ob er tötet.
Ja, das klingt
so. Also sind auch viele sind auch wieder entkommen, ne? Die ihm einfach, ja.
Gerade klang es so, hat sich einfach alle abgemurkt.
Aber dieses Mal war es trotzdem anders, weil das Opfer sich wehrte. Also es kam zu einem richtigen Kampf, bei dem John seinen Angreifer abzuwehren und seinerseits ihn zu erdrosseln versuchte. Aber schließlich ging Nielsen eben als Sieger hervor und erwürgte ihn mit einem Polstergurt.
Er hatte einfach mehr Erfahrung.
Aber danach hat er eben wirklich gezittert und war schon ganz schön fertig, weil er zwischenzeitlich wirklich geglaubt hatte, selbst sterben zu müssen.
Oh nein, das wäre ganz schlimm, weil er das anderen ja noch nicht angetan hat.
Ja, und in den folgenden 10 Minuten bemerkt er, dass der Mann noch atmet. Versucht dreimal erfolglos, ihn bis zum Tod zu würgen. Und als das nichts half, ertrank er ihn in seiner Badewanne.
Das hat sich ja bewährt.
Und auch das Makabere an dieser Sache ist jetzt noch, dass er mehr als eine Woche nach dem Kampf mit John noch immer am eigenen Hals die Fingerabdrücke des Opfers trug.
Das hat schon
dieser ihn ja auch gewirkt hatte.
Ja, gut gemacht, John.
Ne? Aber ist ihm trotzdem jemand aufgefallen, hat niemand nachgefragt.
Ach je, wäre eine gute Gelegenheit gewesen.
Ja. Im Mai 82 begegnet Nielsen dem 21-jährigen Karl Stotter. Er verwickelt ihn in einem Gespräch und merkt, dass dieser wegen einer gescheiterten Beziehung depressiv war. Lädt ihn wieder in seine Wohnung ein, sie trinken, bis er einschläft. Ja, und als er dann später wieder aufwachte, wurde er von Nielsen halt gewürgt. Und Karl wird wieder bewusstlos. Und dann erinnert dieser sich vage daran, Wasser plätschern zu hören. Bevor er dann gemerkt hat, dass Nielsen ihn eben zu ertränken versucht. Und nachdem es ihm dann gelungen war, den Kopf nochmal kurz über Wasser zu heben, hat er praktisch um sein Leben gefleht. Aber Nielsen taucht ihn eben erneut unter Wasser. Und dazu muss ich sagen, dieser Nielsen hatte einen Mischlingshund.
Ah, so wie du.
Wo ich mir aber auch die ganze Zeit sage, dieser arme Hund, die haben ja so einen ausgesprochen intensiven Geruchssinn. Und wenn er ständig in dieser Wohnung mit diesen Leichen war, also der Hund muss doch völlig amok gelaufen sein, oder?
Der tut uns jetzt irgendwie am meisten leid, oder wie? aber ich verstehe, was du meinst. Ja, das ist aber
also
heftig, ja.
Und Nielsen glaubt halt, diesen Karl getötet zu haben, setzt den Jungen wieder in einen Sessel und dann bemerkt er aber, dass eben sein Mischlingshund diesem Karl das Gesicht ableckt. Und daran erkennt er eben, dass doch noch ein Hauch Leben in ihm steckt und er reanimiert ihn.
Was ist das denn für eine Nummer? Warum?
Er pflegt ihn einige Tage.
So ein bisschen schizophren, oder?
Ja. Und als dann Karl wieder zu sich kommt, umarmt Nielsen ihn. Also freut sich dann, dass es ihm besser geht. Also das ist ja auch schon, ne?
Ja.
Sehr makaber. Und dieser Karl wird aber in den nächsten Tagen immer wieder bewusstlos. Aber als er dann wieder genug Kraft hat, um Nielsen nach seinen Erinnerungen an dieses Würgen und Eintauchen ins kalte Wasser zu fragen, erklärte Nielsen ihm dann, dass er sich während eines Albtraums im Reißverschluss des Schlafsacks verfangen hätte und er hätte ihn dann in kaltes Wasser getaucht, damit er richtig wach wird.
Das ist seine Erklärung.
Das ist seine Erklärung und der Typ hat ihm das auch mal geglaubt.
Nein, er ist schon ein bisschen naiv, oder?
Ja, tja. Also er bringt dann Karl zu einem nahegelegenen Bahnhof, verabschiedet sich von ihnen und hofft dann auch noch, dass sie sich mal wieder treffen.
Also ciao, das ist auch makaber. Hoffe, wir sehen uns wieder.
Also, ey.
Okay.
3 Monate nach Nielsens Beförderung zum leitenden Angestellten begegnet er einem 27-Jährigen namens Graham Allen. Also da hat er mal den Älteren genommen. Mhm. Auch ihn erwürgt er und legt seinen Körper 3 Tage lang in die Badewanne. Danach seziert er Allens Körper auf dem Küchenboden und seinem Arbeitgeber teilt er ihm wieder mit, dass er krank und arbeitsunfähig ist, ja, um da genug Zeit mit der Leiche zu haben und den da auseinanderzunehmen.
Wie viele Ausfalltage der gehabt haben muss. Mhm.
Am 26. Januar 1983 tötet Nielsen sein letztes Opfer, den 20-jährigen Stephen Sinclair. Hm. Sinclair wurde zuletzt von Bekannten in Bekleidung von Nielsen gesehen, während die beiden in Richtung einer U-Bahn-Station gingen. Ja, in Nielsens Wohnung schlief Sinclair in einem Drogen- und Alkohol ausgelösten Rausch in einem Sessel ein, während Nielsen die Rockoper Tommy hörte. Kennst du die?
Nee.
Das ist auch so ein bisschen makaber, musst du dir mal später ansehen. Ja. So 70er Jahre, 80er Jahre Style, so. Okay. Also ich habe da mal reingehört und dann mir vorgestellt, genau diese Situation. Also es ist schon makaber. Und er kniete sich vor sein Opfer und erwürgte Sinclair. Und danach bemerkte er Kreppverbände an dessen Handgelenken und merkte dann, dass da frische Wunden waren, also dass Sinclair praktisch kürzlich versucht hatte, sich umzubringen. Er ging nach seinem üblichen Ritual vor, badete die Leiche, legte sie auf sein Bett. Er trug immer dann Puder auf den Körpern auf, wenn dann so schon mal so Flecken, Leichenflecken entstanden, damit die länger gut aussehen.
Ja. Perfekte Model.
Ja, stellte immer 3 Spiegel um das Bett herum auf, dass er sich eben wirklich von allen Seiten dann mit diesen Leichen betrachten konnte, bevor er sich nackt neben den toten Jungen legte.
Das ist so unglaublich, man kann das sich gar nicht vorstellen.
Einige Stunden später drehte er Sinclairs Kopf zu sich, bevor er die Leiche auf die Stirn küsste und Gute Nacht, Steven, sagte.
Ach ja, das war ein tolles Ritual.
Ja. Und dann schlief er eben neben diesem Leichnam und genauso wie es bei Hullet und Ellen der Fall war, hat er den Leichnam dann anschließend zerlegt, wobei verschiedene Teile in Plastiktüten gewickelt wurden, entweder dann in seinen Kleiderschrank oder in eine Schublade unter der Badewanne aufbewahrt wurden. Und die Beutel, in die er Sinclairs Überreste gab, band er mit demselben Kreppbinden zu, die er an Sinclairs Handgelenken gefunden hatte.
Also er schmeißt nichts weg.
Nee.
Alles verwertet. Verwertet.
Ach, jetzt wird es auch nochmal. Nielsen versuchte das Fleisch, die inneren Organe und die kleineren Knochen aller 3 Opfer, die er praktisch in der neuen Wohnung getötet hatte, zu beseitigen, indem er ihre sezierten Überreste in seiner Toilette hinunterspülte, wie wir schon wissen. Und jetzt, Nina, er kochte die Köpfe, Hände und Füße, um das Fleisch von diesen Körperteilen besser entfernen zu können. Da hat er da wirklich, da gibt es Bilder, so einen richtig, richtig großen Topf, ne? Also da hat er diese Köpfe reingetan. Mhm. Oh, das ist schon wow.
Oh, er hat das auch bestimmt noch selbst so zum Kochen müssen, ja, so viel Spaghetti. Genau. Oh no.
Ja, und dann kam halt der Tag, an dem die Installateure wegen den verstopften Abflüssen gerufen wurden.
Ja, den Tag ihres Lebens.
Ja, und bis dahin hatte Nielsen in seiner derzeitigen Wohnung 3 Männer getötet und 12 bis 13 in seiner vorherigen. Und die meisten Opfer waren homosexuelle Obdachlose und andere waren heterosexuelle Menschen, die er in Bars oder in öffentlichen Verkehrsmitteln getroffen hatte. Die Plastiktüten wurden aus dem Schrank gebogen und in die Leichenhalle gebracht. Es wurde festgestellt, dass ein Beutel 2 zerlegte Körper enthielt. Und die 2. Tüte enthielt einen menschlichen Schädel, der fast völlig frei von Fleisch war, einen abgetrennten Kopf und einen Oberkörper mit fehlenden Händen.
Oh nein.
Nein. Eine weitere Suche nach zusätzlichen Überresten ergab, dass der untere Teil eines Torsos und 2 Beine in einer Tasche im Badezimmer verstaut waren und ein Schädel, also ein Teil eines Körpers und verschiedene Knochen, fanden sie in einer Kiste. Hinter dem Haus einer alten Wohnung in dem Garten erdeckten die Ermittler mehr als 1000 Knochenfragmente, die ihm immer noch verkohlt, ne, und geschwärzt waren. Nach englischem Recht hatte die Polizei jetzt 48 Stunden Zeit, Nielsen anzuklagen oder freizulassen.
Knappe Kiste. Buddy, mach mal Sitz. Buddy, oh, mein Schatzi.
Bei den Überresten der Opfer konnten sie einer Leiche Fingerabdrücke entnehmen, die in den Polizeiakten gegen denen, also denen von Sinclair, entsprachen. Und daraufhin konnten sie ihn praktisch wegen Mordes an Sinclair anklagen. Und diese formelle Vernehmung begann dann am selben Abend. Nielsen erklärte sich damit einverstanden, von einem Anwalt vertreten zu werden. In den folgenden Tagen wurde dann Jessen von der Polizei 16 Mal mehr als 30 Stunden lang verhört. Mhm. Als sie ihm nach seinem Motiv für die Morde fragten, antwortete er: Ich hoffe, Sie werden es mir sagen.
Ach, er lässt die auch noch seine Arbeit machen.
Also. Ja, ne. Die Entscheidungen zum Töten hat er immer erst wenige Momente vor dem Mordakt getroffen. Die meisten Opfer waren durch Würgen gestorben. Bei mehreren Gelegenheiten hatte er sie dann eben noch ertränkt, wenn er sich nicht sicher war, nachdem sie bewusstlos geworden waren. Nachdem das Opfer getötet wurde, badete er sie, rasierte ihnen die Haare am Oberkörper, um sie seinem körperlichen Ideal anzupassen. Trug Make-up auf die toten Körper auf, um das Erscheinungsbild zu verbessern und Hautunreinheiten zu verdecken.
Ich sage das jetzt nochmal, eine Schaufensterpuppe wäre so viel einfacher gewesen, viel weniger Arbeit.
Ja.
Leute da draußen, überlegt es euch mal.
Der Körper war immer normalerweise immer in Socken und Unterhosen bekleidet, bevor Nielsen ihn dann um sich schlang und mit der Leiche sprach. Bei den meisten Opfern masturbierte Nielsen, als er neben den Toten stand oder auf ihn saß. Und Nielsen gestand ebenfalls, dass er sein Glied zwischen den Schenkeln der Opfer gerieben hätte, betonte jedoch, nie in sie eingedrungen zu sein, weil sie zu perfekt und schön für das erbärmliche Ritual des alltäglichen Sex gewesen wären.
Also ein Kapitalverbrechen sind immer ausgelassen, aber alle anderen check.
Also gerade in Bezug auf sein Opfer Kenneth Ockenden sagte er dann mal, dass dessen Haut und Körper so schön gewesen seien, dass es ihn zu Tränen gerührt hätte.
Der war perfekt, ich muss ihn umbringen.
Ein anderes nicht identifiziertes Opfer war so ausgemergelt gewesen, dass es sich nicht weiter mit ihm abgegeben hätte und ihm deswegen gleich unter die Dielen verbannt hätte.
Okay, also ich meine, hat er ihn auch einfach leben lassen
können. Und die persönlichen Besitztümer der Opfer hat er immer vernichtet, um deren Identität auszulöschen. Alle Leichen, die in der ersten Wohnung unter den Dielen lagerten, wurden erst nach mehreren Wochen oder Monaten zerstückelt. Mhm. Die vorangeschnittene Fäulnis der Opfer machte ihm diese Aufgabe ordentlich schwer. Das hat er noch betont, wie schwer das halt war, die dann zu zerstückeln. Ne? Mhm. Er musste halt seine Nerven mit Whisky stärken und eine Handvoll Salz nehmen, um Maden von den Überresten zu streichen.
Oh, da hat er jetzt erwartet, dass alle sagen, du Armer, hast aber gut gemacht, dass du das durchgezogen hast. Mhm.
Oft musste er sich übergeben. Dennoch masturbierte Nielsen unmittelbar, bevor er die Leichen der Opfer sezierte, als symbolische Geste, sich von seinen Opfern zu verabschieden. Das ist, oder?
Das ist viel besser als so ein Händedruck, oder?
Also, wenn wir das recherchiert haben, ich sage, wir haben nur mit dem Kopf geschüttelt.
Ja.
Und bei mehr als einer Gelegenheit hatte er die inneren Organe aus den Körpern der Opfer entfernt, sie in Säcke gelegt und dann oftmals hinter einen Zaun geworfen, damit wilde Tiere sie fressen. Genau.
Was ist für dich eigentlich so das Schlimmste an so einem Verbrechen? Ist es
also bei dem hier alles, das ist ja widerwärtig.
Aber sowas, wo du gar nicht so hinschauen kannst, also bei mir ist zum Beispiel solche Amputationen oder so, das kann ich gar nicht. Oh, da kann ich nicht gucken, wenn das im Fernsehen kommt oder so.
Nee, ich auch nicht. Ja, es kam zur Anklage. Nielsen lehnte es ab, in Untersuchungshaft eine Gefängnisuniform zu tragen. Aus Protest kündigte er dann an, gegen seine Untersuchungshaftbedingungen zu protestieren.
Aber was soll er denn dann tragen?
Indem er sich weigerte, keine Kleidung zu tragen.
Also lieber nackt.
Also da hat sich dann dort noch aufgespielt in Untersuchungshaft. Ne? Und jetzt kommt auch wieder sowas, das regt mich so auf. Also hat sich dort eben aufgespielt, wollte dann nichts tragen.
Ja.
Und daraufhin durfte er dann seine Zelle nicht mehr verlassen. Die wollten ihm jetzt natürlich auch zeigen,
kannst
jetzt uns mal viel.
Also die lassen sich nicht erpressen.
Daraufhin warf Nielsen den Inhalt seines Nachttops aus der Zelle und traf mehrere Gefängnisbeamte.
Oh, lecker.
Und dieser Vorfall hatte dann zur Folge, dass Nielsen des Angriffs auf Gefängnisbeamte für schuldig befunden wurde und anschließend 56 Tage in Einzelhaft verbrachte.
Die haben es echt nicht leicht.
Am 24. Oktober 1983 wurde die Gerichtsverhandlung eröffnet. Und obwohl Nielsen 15 Morde und 5 Mordversuche gestanden hatte, wurde er nur wegen 6 Morden und 2 Mordversuchen angeklagt. Am 4. November wurde er in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt.
Ja.
Und da Nielsen seine späteren Morde im Bezirk Muswell Hill in London verübte, wurde er dann später so als Muswell Hill Mörder bekannt.
Okay, das ist ein Spitzname.
Als Gefangener der Kategorie A übersetzte in der Gefängniswerkstatt Bücher in Blindenschrift.
Mhm. Sein Job, okay. Mhm.
Er verbrachte einen Großteil seiner Freizeit mit Lesen und Schreiben und durfte Musik auf einem Keyboard komponieren. Mhm. Dennis Nielsen starb am 12. Mai 2018 nach mehreren Gefängnisverlegungen und 35 Jahren Haft im Hochsicherheitsgefängnis Fell Sutton im Alter von 72 Jahren. Leute, das war mein Verbrechen. Ich konnte danach nicht schlafen. Nach der Recherche in der Nacht. Ich habe nur... Und wenn ich mal geschlafen habe, dann wirklich Albtraum. Also,
es geht mir auch gerade echt nah. Also es ist, lass euch da nicht irritieren, dass wir manchmal so Scherze machen. Also es ist halt einfach, man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Man muss fast hier das irgendwie noch einen Scherz vormachen. Also es ist ja unglaublich, diese armen Männer. Mhm.
Das ist also, wow.
Ja.
Lenk mich bitte mit deiner Verschwörungstheorie.
Verschwörungstheorie, seid ihr bereit? Und zwar ist meine Lieblingsverschwörungstheorie MK Ultra. Ja, das ist auch eine Verschwörungstheorie, die mit der CIA zusammenhängt, also ein Projekt der CIA eigentlich. Hast du schon mal was davon gehört, MK Ultra?
Ja, aber kann jetzt nicht damit anfangen. Also genau. Gehört hat man es schon?
Also ich persönlich verbinde damit immer sofort, wenn ich das höre, totale Bewusstseinskontrolle, ein Attentäter, den nichts stoppen kann und der wie eine Marionette ohne Gewissen ist. Mhm. Bei MKUltra geht es um die Experimente eben von der CIA zum Thema Persönlichkeitsspaltung und Mörderabrichten, der dann nicht mehr Herr seiner Sinne ist.
Okay.
Ja, tatsächlich kann es auch gefährlich sein, hier zu viel zu wissen oder zu viel zu recherchieren. Wir leben gerade ein bisschen gefährlich. Beispiele erzähle ich später, wer das schon alles nicht überlebt hat.
Ach, du sollst mich beruhigen.
Ja, total beruhigend. Nein. Also das wurde ja offengelegt von der CIA, das war erst eine Verschwörungstheorie. Und nun mussten die das offenlegen, weil die Beweislast erdrückend war. Deshalb, ich denke, heutzutage leben wir nicht mehr so gefährlich, weil es ja bewiesen wurde, dass das damals so war. Mhm. Das Programm von der CIA, MK Mind Control, das begann nämlich 1953 und endete in den 70er Jahren. Deswegen keine Sorge, kann ich beruhigen. Ja, MK steht tatsächlich für Mind Control, obwohl man ja denken würde MC, weil Control, aber es ist tatsächlich ein K. Warum das so ist, ist ja eigentlich kein englischer Begriff. Erkläre ich dann später. Mhm. Bis hierhin, also erstmal okay. MF, ja. Also Mindfuck, würde ich sagen. Okay, also wir legen los. Das MK-Ultra-Programm fand 1953 bis in die 70er Jahre statt und wurde dann eben von der CIA zugegeben und angeblich gestoppt. Ja, also die
angeblich
vormals geheime Dokumente wurden offengelegt, aber ob man das jetzt glauben kann oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt, dass die US-Regierung gut funktionierende, fruchtbare Projekte eingestellt hat. Das kann man jetzt glauben, muss man aber nicht. Mhm. Ja, es sollen aber auch andere Länder, also nicht nur die CIA, sondern auch andere Länder ähnliche Experimente durchgeführt haben. Deutschland angeblich nicht, obwohl auch ehemalige Nazi-Ärzte daran beteiligt sein sollen. Ja, lange Zeit war das, wie gesagt, ein Mythos wie Area 51 und dann haben eben zuerst nur Whistleblower über MKUltra gesprochen, da sind dann eben einige, haben das eben nicht überlebt und schließlich hat die CIA das zugegeben. Und es gibt heute auch ganz viele Bücher zu dem Thema und auch von vielen Opfern, zum Beispiel Katie O'Brien ist ein sehr bekanntes Opfer von MKUltra. Und es gibt auch viele Filme, zum Beispiel diese ganzen Schläferfilme. Also so ein Schläfer ist ja so ein Soldat, der dann aktiviert wird
und irgendwie
ein Attentat begeht. Oder auch Einer flog über das Kuckucksnest und The Manchurian Candidate und Eyes Wide Shut sind zum Beispiel Filme, die sich mit dem Thema befassen. Ja, was ich halt richtig krass dabei finde, ist, beim MK-Ultra-Programm wurden angeblich absichtlich Traumata erzeugt, um Persönlichkeitsspaltung auszulösen. Also die haben Menschen so nachhaltig geschädigt, dass sie schizophren wurden. Und diese neuen Persönlichkeiten, die kann man dann angeblich programmieren. Also ich nehme mal an, das stimmt jetzt so, weil es wurde ja offengelegt. Ich rede jetzt einfach mal so, als ist das alles wahr. Und beim ersten Mal hören kann man das nicht glauben, aber es ist wie gesagt belegt und ihr könnt das ja auch selbst nachlesen. Ja, so eine Persönlichkeitsspaltung und Neuprogrammierung ist wohl am einfachsten bei Kindern. Deswegen gab es auch 4 MK-Ultra-Programme mit Kindern, was ich richtig krass finde. Die Kinder, die hatten keine Chance, die sind da reingezogen worden. Und diese Persönlichkeitsspaltung, die hat ja auch ein bisschen was von diesem Jekyll und Hyde, so einem Jekyll und Hyde-Charakter. Also diese kennst du ja bestimmt, man kennt ihr bestimmt Jekyll und Hyde, dieser normale Mann, der dann nach einem Codewort oder nach irgendeinem Begriff dann total eine andere Persönlichkeit wird, eine brutale Killerpersönlichkeit. Es ist nämlich so, dass diese Menschen, die dann bei dem Programm dabei sind, einen Händler haben, der halt die betreut und dann zum Beispiel sagt, ein Codewort, the moon is lying, und dann switcht diese Person zu dieser anderen Persönlichkeit und nach einem erneuten Sagen von dem Codewort auch wieder zurück. Mhm. Ja, man munkelt sogar, dass heute die Mächtigen von heute auch immer noch MK-Ultra benutzen, um die Medien zu kontrollieren und Superstars zu machen und zu kontrollieren. Ja, wer in der heutigen Zeit von den Superstars angeblich MK-Ultra kontrolliert wird, da, das erzähle ich dann später.
Ah, das ist
gemein. Ja, Spannung aufbauen. Ja, aber es gibt einen bekannten Fall, ich glaube, davon hat jeder gehört. Erzähle ich später. Genau, das sind also vorrangige Ziele, die man so im Verdacht hat, dass es heute noch ein Ziel ist, und natürlich Attentäter abrichten, ja. Ja, besonders verstörend ist nämlich bei MK-Ultra, dass man Leute so abrichten kann, dass sie Taten gegen den eigenen Willen begehen. Also sie sind eigentlich gar keine Killer, aber kombiniert mit dieser Persönlichkeitsspaltung und Amnesie nach der Tat sind die in der Lage, eine Bombe zu zünden oder irgendwelche Leute zu erschießen. Mhm. Das hat also was von der Gehirnwäsche. Es ist eine Gehirnwäsche, wenn man so will. Also früher dachte ich ja, das ist nur eine Erfindung von Hollywood, so diese Schläferfilme mit den Soldaten, die dann so abgerichtet werden, aber es ist leider Hollywood-Erfindung, es basiert auf wahren Tatsachen. Ja, es ist wirklich creepy, so ein Mensch, der komplett unter der Kontrolle eines anderen Menschen steht und da auch absolut jeden Befehl ausführt und gar nicht mehr Herr seines eigenen Willens ist.
Die haben ja dann auch keinen Kontakt mehr irgendwie zur Familie, oder?
Ja, teilweise, oder wenn die es halt so einrichten, also die haben ja dann so ein Amnesie-Ding, das erzähle ich später nochmal, das gibt so ein Beispiel, und die Frau, die konnte sich dann gar nicht mehr daran erinnern, was sie halt gemacht hat in der Zeit. Also es kann auch so funktionieren. Die müssen halt nur viel Zugang zu der Person haben und die immer wieder darauf trainieren. Ja. Genau, zum Beispiel wird in einem veröffentlichten Protokoll beschrieben, also das ist wirklich offengelegt, das kann man einsehen, wie eine Frau hypnotisiert wird und die dann im wachen Zustand sich geweigert hatte, eine Pistole auf eine andere Frau zu richten, aber eben unter dieser Hypnose, unter MK-Kontrolle dann eben doch abdrückt. Und das war dann natürlich eine nicht geladene Waffe, weil es war ein Experiment, aber es wurde ihr gesagt, dass die geladen sei. Also mit MK-Ultra wurde sie so kontrolliert, dass sie jemand ermordet hätte, obwohl sie sich vorher geweigert hatte, das zu machen. Und das beweist einfach, was möglich ist.
Ja.
Das ist wirklich traurig, aber wahr. Denn damit kann man wirklich die komplette Kontrolle über jegliches Denken und Handeln einer Person erlangen. Und das klingt einfach wie der Traum eines jeden Herrschers, also diese tyrannischen Psychopathen da draußen. Für die ist es auf jeden Fall wie so ein wahr gewordener, feuchter Traum. Ja, aber mal der Reihe nach. Ich fange mal von vorne an, wie es dazu kam und wie die Anfänge waren. Also MK-Ultra war der Codename für ein geheimes Forschungsprogramm der CIA über Möglichkeiten der Bewusstseinskontrolle. Es war angeblich der Nachfolger des Projekt Artischocke und Bluebird. Darüber erzähle ich mir da auch nochmal später. Mehr darüber später. Und es wurde hauptsächlich in den USA und Kanada, aber auch in Europa betrieben. Als Ziel des Projektes wurde zunächst angegeben, eine perfekte Wahrheitsdroge für die Verwendung im Verhör von Sowjetspionen im Kalten Krieg zu entwickeln. Also es war die Zeit des Kalten Krieges, war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man wollte die Möglichkeit der Gedankenkontrolle erforschen. Die Idee der US-Forscher von einem kontrollierten Spion schien aber über allem zu hängen. Also die hatten auch wirklich Angst, ehemalige Kriegsgefangene könnten im Heimatland von der Gegenseite kontrolliert und zu Attentaten angestiftet werden. Also das war wirklich auch eine berechtigte Angst, wie sich noch herausstellen soll. Es gab nämlich Gerüchte, in Kriegsgefangenenlagern würde Gehirnwäsche betrieben und dann würden die Soldaten zurück in die Heimat entlassen, diese gehirngewaschenen Soldaten, wo die dann eben zu Attentätern des Auslands wurden. Also man hatte halt Angst, da ist irgendwie ein amerikanischer Soldat in Russland in Kriegsgefangenschaft, wird da total umgedreht, kommt zurück in die USA, hört ein Codewort und bringt da die ganze Stadt um. Das war tatsächlich eine nicht ganz unberechtigte Angst. Denn eine wichtige Motivation, warum die Amerikaner das begonnen haben, waren auch die stalinistischen Schauprozesse. Das war nämlich in den 1930er Jahren, in denen Beschuldigte offenbar unter der Gehirnwäsche Geständnisse unterschrieben hatten, die sie gar nicht begangen haben. Also die haben die so umgedreht, dass sie geglaubt hatten, die hätten diese Taten begangen, hatten sie aber nicht. Und das war den Amerikanern natürlich total unheimlich, weil
ja, ist ja.
Da kann man ja wirklich krasse Sachen noch dadurch anstellen. Und ich vermute, die USA hat einfach Angst, was die Sowjets dann noch in der Lage waren zu tun, wenn sie das schon hinkriegen. Mhm. Ja, und wie gesagt, hinzu kommt, wir haben damals eben eine Zeit des Kalten Krieges. Und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Moral einfach verdammt niedrig. Deswegen ist es jetzt nicht so wie heute, wo man direkt sagen würde, so, oh, nee, auf gar keinen Fall Menschenwürde und so. Das war damals einfach anders.
Das ist schon krass, wie viel sich da in den letzten Jahren auch getan hat. Ne?
Genau, also klar, musst du dir vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg ist halt immer noch, ja, das war einfach so, neben dem Willen auch ähnliche Methoden auf die eigenen Gefangenen anzuwenden, hatte die CIA nämlich auch ein Interesse daran, fremde Herrscher mit so Techniken manipulieren zu können.
Ja.
Soll nämlich Pläne gegeben haben, zum Beispiel Fidel Castro mit mentaler Kontrolle, also Gehirnwäsche zu beeinflussen, ist gar nicht mal so
hat
blöd.
Nicht geklappt,
ne? Also ich meine, der Gedanke, dass man damit vielleicht ja auch Menschenleben irgendwie schont, indem man einfach nur den Fidel Castro irgendwie beeinflusst und dann da auch ohne Waffengewalt irgendwie den stürzen kann, ist ja gar nicht so schlecht. Aber ich möchte das jetzt auch gar nicht beschönigen, weil es ist halt, das Programm war schon sehr menschenunwürdig.
Meistens bringt es ja dann eher Nachteile.
Ja. Der wissenschaftliche Leiter des MK-Ultra-Programms war Dr. Ewan Cameron und die Gesamtleitung hatte Dr. Sidney Gottlieb. Und das waren eben teilweise lebensgefährliche, aber in jedem Fall gesundheitsschädliche Experimente und die wurden hauptsächlich ohne Wissen oder Zustimmung der Versuchspersonen durchgeführt. Also musst du dir mal vorstellen, die hatten keine Ahnung. Und dann wurden an denen experimentiert. Dazu gehörten nämlich vor allem Krankenhauspatienten und Gefängnisinsassen, darunter angeblich auch Ken Casey, der Autor des Buches Einer flog über das Kuckucksnest. Und deswegen hat er den Film dann auch.
Ah, okay.
Kennst du den?
Ja, ja. Dr. Casey. Ja, Patient und dann, also.
Erzähl ich dir schon mal genauer, ne? Wer das da so genau war, in welchem Programm. Dr. Cameron soll es dann gewesen sein, der die Idee hatte, Menschen neue Gedanken einzupflanzen. Er hat zum Beispiel wochenlang dieselben Befehle auf Tonbänder denen vorspielen lassen über nicht abnehmbare Helme. Also die konnten das nicht stoppen, diese Menschen im Krankenhaus. Und die haben auch teilweise LSD bekommen. Also es gab Programme, wo mit LSD auch geforscht wurde. Und manche Patienten, also manche Opfer berichten, dass sie tagelang oder wochenlang in Schlaf versetzt wurden, also mit Medikamenten. Die haben einfach den Wochen gestohlen ihres Lebens, weil die damit experimentiert hatten. Und das waren vor allem, oder ja, oft waren es Frauen, die wegen Depressionen ins Krankenhaus gekommen sind. Und das ist das eigentliche Makabre. Die haben sich auch Hilfe erhofft und dann sind die in so einem Programm gelandet und wussten das gar nicht.
Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Ja. Das ist aber nicht erwiesen. Das ist eben jetzt, wo man nicht weiß, ob es wahr ist, oder?
Also die CIA hat halt die ganzen Protokolle und Dokumente offengelegt, aber ein paar sind auch verbrannt worden und man kann jetzt nicht jedes einzelne Opfer nachvollziehen.
Aber dass es Opfer gab, das ist
ja,
sicher.
Ja, und dass es sowas gab. Wow. Ich habe mir auch ziemlich viele Interviews mit Opfern angehört und bei manchen kann man das jetzt nicht mehr nachvollziehen, ob die in dem Programm waren oder nicht. Und bei manchen kann man es aber nachvollziehen, da ein paar Fälle zähle ich gleich nochmal. Ja. Also das Allermeiste ist erwiesen und eben offengelegt.
Okay.
Ja, wie gesagt, das oberste Ziel war von diesem Programm die Vorhersage, Steuerung und Kontrolle des menschlichen Verhaltens. Kann man mal machen.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, erstmal blieb dieses Programm geheim. Vor allem auch eben, weil die Verantwortlichen und die Mitwisser Angst hatten, weil viele nach Aufdeckung von Unterprojekten auf mysteriöse Weise aus dem Leben geschieden sind. Erzähle ich nochmal später, aber zum Beispiel darunter waren angebliche IAA-Anschläge, die bei denen die dann ums Leben kamen, war schon ein Zufall, dass das direkt dann war, wenn die das aufdecken wollten. Ein Kanuunfall, ein Selbstmord durch Sprung aus dem Hochfenster, alles war dabei, damit die eben nicht ausgepackt haben. Ja, insgesamt soll MKUltra 149 Unterprojekte, wovon mindestens 14 sicher Menschenversuche waren, umfasst haben. Und die mindestens 3 davon waren an unwissenden Menschen. Also es ist ziemlich sicher, kann man sehr, sehr sicher eigentlich sagen. Also das hat nämlich der damalige CIA-Direktor Admiral Stansfield so ausgesagt.
Krass, die haben das dann auch nie erfahren, oder?
Ich denke, die haben sich das denken können. Okay. Oder haben es dann durch diese Offenlegung erfahren. Also so wie ich das gehört habe, in dem einen Opferbericht, die wusste, dass irgendwas nicht stimmt. Und die hatte auch krasse Schmerzen. Ja, also ich denke, das merkst du schon. Ja, erforscht wurden, wie gesagt, auch die Wirkung von Drogen, also Alkohol und LSD, super, von Giften, Chemikalien, Hypnose, Psychotherapie, Elektroschocks, das finde ich richtig heftig, Gas, Krankheitserreger und es gab sogar in einem Projekt, mindestens ein Projekt Erntesabotage. Also dazu gehört das Vergiften von Feldern, um im Krieg dann eben die Bevölkerung des Feindes zu dezimieren, oder?
Unglaublich.
Ist heftig, oder?
Auf die Idee musst du auch erstmal kommen, oder?
Ja. Und außerdem haben die mit künstlichen Gehirnerschütterungen experimentiert. Also die haben das hervorgerufen, wissentlich eine Gehirnerschütterung.
Ja. Also den Kopf irgendwo dagegen geknallt. Oder?
Ja.
Oh, au, ich krieg gleich Kopfschmerzen.
Ja, ich auch direkt. Das ist schon vorbei bei mir. Ja, durchgeführt wurden die Experimente an 44 Universitäten, 12 Krankenhäusern, 3 Gefängnissen und 15 nicht näher bezeichneten Forschungseinrichtungen. Das ist halt...
Ist ordentlich.
Offengelegt. Ja, es ist einfach what the fuck. Ein ganz fettes what the fuck habe ich mir dazu aufgeschrieben.
Ja, ist richtig.
Ja, und es ist erwiesen, dass zahlreiche Versuchspersonen bei den Experimenten schwerste körperliche und psychische Schäden davon trugen, bis hin zum Tod. Also es war ja nicht anders zu erwarten. Also, meist wussten sie, wie gesagt, nicht mal, dass sie Teil eines Geheimprojekts waren.
Gab es da eine bestimmte Altersspanne von denen?
Also die hatten ja, wie gesagt, 4 Kinderprojekte und die anderen, die waren auch so eben Leute, die Depressionen nach einer Scheidung hatten, also auch so 30, 40er.
Okay.
Aber ich kenne jetzt natürlich nicht alle.
Aber alte Menschen dann eher nicht, sozusagen.
Ich glaube, die mussten schon noch relativ fit sein.
Okay.
Und die wollten die auch so abrichten, dass die irgendwas dann machen können. Ja. Die Praxis von Entführungen zu Versuchszwecken wurde zumindest für das MKUltra-Projekt von der CIA selbst bestätigt. Also die haben auch Leute entführt und auch Kinder. Und da kann man sich jetzt echt nur in den Kopf greifen. Also stell dir mal vor, dir oder deinem Kind, deiner Mutter, also ich kann nicht drüber nachdenken, also wird einfach entführt.
Ja,
und
so.
Wie viele Entführungsfälle gibt es heutzutage auch?
Ja, das ist so, und so als Mutter das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
Ja, dann landen die in so einem Projekt.
Himmel.
Und es waren tatsächlich auch ehemalige KZ-Ärzte daran beteiligt bei der CIA in den Projekten im Rahmen des Projekts Paperclip.
Mhm.
Das lief eben vorab, setzten die USA nämlich zahlreiche deutsche Wissenschaftler ein, darunter auch eben diese deutschen KZ-Ärzte, die erwiesenermaßen in großem Stil an den Experimenten dann mitwirkten. Und die haben sich angeblich da sehr gut eingefunden, denn die durften ja durch das Kriegsende eben nicht mehr weiter experimentieren. Deren eigene Menschenversuche waren ja unterbrochen worden 1945. Ja, das sind die allerärmsten.
Ja, tut mir echt leid.
Ja, die konnten die nicht mehr in Deutschland fortführen und sind dann in die USA geholt worden. Und genau das wird in dem ARD-Dokumentarfilm Deckname Artischocke, die geheimen Menschenversuche der CIA, und in einem darauf aufbauenden Buch von Egmont Koch, das Deckname Artischocke heißt, eben genau dargelegt. Also
wer Interesse hat.
Ja, die hießen halt Bluebird, Paperclip, Artischocke.
Okay.
Und daraus wurde dann MKUltra letztendlich. Mhm. Das waren die Vorgänger.
Hey, komm hier. So, mach's jetzt.
Und von den Deutschen waren das zum Beispiel der Arzt Dr. Samuel Rascher, der während des Krieges russische und polnische Kriegsgefangene im KZ in große Wannen mit kaltem Wasser zwischen 2,5 und 12 Grad Celsius gelegt hat und deren Sterben dokumentierte. Das ist so menschenverachtend. Und Professor Kurt Blome, der Menschenversuche mit Bakterien und Viren durchgeführt hatte und mit Pesterregern an Menschen experimentierte. Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Also es ist unvorstellbar eigentlich.
Ja.
Und last but not least, Dr. Walter Pauschreiber, der KZ-Insassen mit Fleckfieber und Malaria infizierte. Also absichtlich infiziert.
Unglaublich.
Also waren wirklich alle Nazi-Homies hier am Start. Also, nee, das ist jetzt wirklich mal richtig unfassbar. Und bei der Recherche ist mir auch wirklich ganz schlecht geworden. Also, ihr dürft euch jetzt nicht irritieren lassen. Wir verurteilen das wirklich aufs Schärfste. Also, das ist ein absoluter Albtraum, dass wir hier das manchmal mit Humor nehmen. Das ist einfach unsere Art, damit klarzukommen irgendwie. Mhm. Und aber nochmal ganz ehrlich und nochmal ganz ausdrücklich, wir verurteilen Nazis und sowas darf nie wieder passieren.
Richtig.
Das ist unsere Meinung. Ja, ein anderer sehr bekannter Typ, der im Rahmen von MKUltra immer wieder auftaucht, ist der Unabomber. Den kennt ihr bestimmt. Das ist ein ganz bekannter Kriminalfall. Der Unabomber ist nämlich Theodore oder Ted, wie er sich nannte, Kaczynski, ein 17-jähriger Mathematikstudent an der Harvard University. Also der war damals, als er in das Programm kam, eben 17. Der war nämlich hochbegabt und hatte zwei Klassen übersprungen und war da schon in Harvard. Mhm. Und er war von Herbst 1959 bis ins Frühjahr 1962 gemeinsam mit 21 weiteren Harvard-Studenten Teil einer vom damaligen Harvard-Psychologen geleiteten Persönlichkeitsstudie. Und im Zuge dieser Studie wurde ihm mehrmals LSD verabreicht und insgesamt rund 200 Stunden hinweg hat er an teils entwürdigenden Menschenversuchen teilnehmen müssen, die an ihm eben verübt wurden. Und diese Studie war eine MK-Ultra-Studie, also ein Projekt von MK-Ultra. Ja, später erlangte dann Kaczynski durch 16 Bombenattentate im Zeitraum von 1978 bis 1995 also Bekanntheit, muss man halt leider sagen, ne? Also, und
Party. Ja. Da will ich ja spielen. Das geht jetzt nicht, Gesundheit.
Also der hat weltweite Bekanntheit, Berühmtheit wirklich erlangt durch seine Bombenattentate. Und die Briefbomben, die unter anderem Universitätsprofessoren und Fluggesellschaften zum Ziel hatten, sollten nämlich eine Revolution lostreten, welche das industriell-technologische System zerstören und eine naturnahe anarchistische Gesellschaft ermöglichen sollte. Das war sein Ziel. Und mit seinen Bomben hat er auch 3 Menschen getötet und 23 teils schwer verletzt. Und man sagt eben, das ist wahrscheinlich deswegen auch passiert, weil er diese heftigen, entwürdigenden Menschenversuche mitmachen musste und da auch irgendwie Gehirn gewaschen wurde. Ja. Unabomber heißt er übrigens, weil er ist der University and Airline Bomber.
Ah, okay.
Unabomber. Mhm. Ja, ich möchte dir nochmal von einem weiteren Experiment erzählen. Ein tödliches Experiment von MKUltra. Ja, schon zu viel verraten fast. Das hat mich auch total entsetzt. Also wir haben 1953.
Ja.
Der körperlich gesunde Tennislehrer Harold Blauer leidet nach seiner Scheidung unter Depressionen, zu deren Behandlung er das New York State Psychiatric Institute aufsucht. Und dort stirbt er dann am 8. Januar 1953, nachdem er mehrfach hohe Dosen MDA, also das ist eine synthetische halluzinogene Droge, erhalten hat. Und das war eben im Rahmen von einem MK-Ultra-Projekt. Seine Frau erstattet dann noch nach seinem Tod direkt Anzeige und im Verlauf des Prozesses vertuschen die Behörden die wahre Todesursache. Die Folgen der tödlichen Injektionen, die zu einem Kreislaufkollaps und Herzversagen führten, wurden sogar dann in einem Protokoll festgehalten. Das kann man heute einsehen. Also das kannst du googeln. Das ist ganz schrecklich. Da ist nämlich dann festgehalten mit einer ganz genauen Uhrzeitangabe. Das war wie so ein Versuchsprojekt, wie so an so einem,
ganz toll, ja.
So einer Biologiestunde. Und mit genauer Uhrzeitangabe wird dann da kann man da lesen, wie da reingeschrieben wurde, wie die Versuchsperson eben auf die Droge reagiert. Steht dann auch sogar 9:53 Uhr oder die Uhrzeit, sage ich jetzt gerade mal so. Ich möchte das gar nicht ganz genau vorlesen. Da stand dann so, Versuchsperson protestiert gegen die Injektion. Ja, klar, was auch sonst.
Ja, ja.
Und dann wird eben über knapp 2,5 Stunden dokumentiert, wie er stirbt.
Ey.
Ja, zum Beispiel steht dann da 9:59 Uhr, sehr ruhelos, muss von der Schwester festgehalten werden, nicht ansprechbar. Also ein richtig
geht gar nicht.
Menschenunwürdiges Protokoll. Ja, hat mich auch total entsetzt. Also falls ihr das mal einlesen wollt, im Internet nachlesen. Laut Protokoll endet das Experiment um 12.15 Uhr mit dem Tod der Versuchsperson. Also 2,5 Stunden
der
aufgezeichnet. Ja. Ja, wie ich schon angedeutet habe, sind dann sehr viele Akten vernichtet worden. Die meisten Dokumente mussten ja 1972 unter dem damaligen CIA-Direktor Richard Helms wurden die vorsätzlich und illegal vernichtet, bevor sie eben aufgedeckt werden konnten. Und daher ist es unmöglich, das gesamte MK-Ultra-Projekt mit seinen knapp 150 Forschungsprojekten und den zugehörigen CIA-Programmen komplett nachzuvollziehen. Es existieren jedoch genügend Akten, um die wesentlichen Strukturen und die zahlreichen Programme zu rekonstruieren. Also der hat einfach mal hier alles verbrannt.
Ja.
Also ist ja total professionell, Junge. Hättest du besser nicht gemacht. Ja, aber wir wissen trotzdem noch genug. Ja, in den USA gab es mehrere offizielle Untersuchungskommissionen zu MK-Ultra. 1975 wurde das untersucht von Präsident Gerald Ford oder der eingesetzten Rockefeller-Kommission, wie man sie nennt, die Vorgänge. Mhm. Was unter anderem zur Aufdeckung der sogenannten Olsen-Affäre führte. Das ist auch eine heftige Geschichte, das erzähle ich später nochmal genauer. Und im Jahr 1977 befasste sich dann das Church-Komitee des amerikanischen US-Kongresses mit der Aufklärung. Und eine wichtige Rolle im Ausschuss spielte dabei Senator Edward Kennedy, auch ein bekannter aus dem Kennedy-Clan. Ja, zahlreiche Opfer der Menschenversuche wurden dabei, also bei dieser Rockefeller-Kommission, als Zeugen gehört. Und beim Church-Komitee. Heraus kommt dabei dann auch, dass für die Beaufsichtigung der Experimente eingesetzten Agenten, also die das gemacht haben, diese CIA-Agenten, diese ganzen Experimente, die hatten keinerlei wissenschaftliche Qualifikation. Das kann man schon mal ranlassen, solche Jungs.
Das.
Ja, insgesamt ist MK-Ultra einfach so ein tiefes und dunkles Rabbit Hole.
Ja.
Also kann man gar nicht fassen, also auch im übertragenen Sinne nicht. Und ich frage mich auch immer wieder, wie man diese MK-Ultra-kontrollierten Menschen dann wieder zurück in ein normales Leben führen kann. Also, weiß nicht, wahrscheinlich Psychotherapie. Das hat mich auch echt lange beschäftigt, deswegen habe ich das auch mal bei mir in einem Buch eingebaut.
Okay.
Wusstest du das?
Nee.
Black Forest High.
Ah, okay,
da hast du das geschrieben. Schule für Kinder, die Geister sehen können, ne? Gibt es auch sozusagen so einen Fall.
Okay.
MK-Ultra. Und ich habe da eine Theorie eben aufgestellt, wie man die dann therapieren kann. Das ist natürlich keine seriöse Aufarbeitung, das ist ein Fantasy-Buch, ne? Nur mal so am Rande. Genau, zurück zu MK-Ultra. Das klingt alles echt unglaubwürdig. Ich kann euch verstehen, wenn ihr jetzt alle so denkt, oh mein Gott, die lügen. Aber es ist wirklich so, es ist belegt. Ihr könnt da draußen jetzt den Kopf schütteln. Ich würde es verstehen, aber man kann es nachlesen. Und das ist wirklich so ein total natürliches menschliches Verhalten, dass alle so sagen, ach nee, kann ja gar nicht sein. Das ist ja ein Schutzverhalten, Schutzmechanismus von uns. Aber man muss sich den Tatsachen einfach stellen. Also ich meine, euch ist doch schon bewusst, dass die da draußen die ganzen Regierungen Dinge tun, die sie verheimlichen. Das ist für mich sehr naheliegend.
Es wird zu viel geben, wo wir keine Ahnung haben,
genau,
was so im Hintergrund läuft. Ne?
In meiner nächsten Verschwörungstheorie gibt es da auch einige spannende Theorien, was
also noch läuft. Also wir sind noch ahnungslos, aber Nina wird uns
aufklären. Ich werde euch
aufklären.
Sowas von aufklären. Ja. Es ist halt echt die Frage, stecken wir das in den Kopf in den Sand und nehmen eine ablehnende Haltung ein oder stellen wir uns einfach. Aber es ist ein bisschen so eben wie bei dem Film Matrix. Du kannst dich entscheiden, dass du das nicht glauben willst.
Ja.
Dann nimmst du die rote Pille, glaube ich, oder andersrum. Und wenn du dich dafür entscheidest, das ganze Wissen eben alles zu erfahren, dann nimmst du die andere Pille.
Für welche würdest du dich entscheiden?
Ja, also ich möchte alles wissen. Ich möchte dahinter hinterkommen. Du nicht?
Ich weiß es. Ich glaube, ich wäre Schisser. Ich wäre lieber auf der sicheren Seite. Aber ich weiß es nicht. Man muss immer in dieser Situation stecken. Ne?
Ja. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, ob die blaue oder die rote
Seite
war. Also bitte jetzt keine belehrenden E-Mails. Ich bin leider kein Matrix-Experte.
Weil ist schon zu lange her, dass ich es gesehen habe. Aber ich fand die Filme echt gut.
Ja, fand ich auch. Okay, dann möchte ich euch noch ein bisschen mehr erzählen von Projekt Bluebird. Das war, wie gesagt, der Vorgänger von MK-Ultra. Die Geschichte der Gedankenkontrolle fängt nämlich schon mit diesem Projekt an. Und dieses Projekt behandelt das Schaffen des manchurischen Kandidaten. Da gibt es, wie gesagt, den Film drüber.
Hm.
Da spielt Denzel Washington mit. Von 2004 ist der Film und der gewann auch einen Golden Globe.
Ja.
Ja, wahrscheinlich mussten die dem einen Golden Globe geben, weil sonst hätten sämtliche Verschwörungstheoretiker eine Verschwörung gewittert.
Ja.
Ich glaube, dein Hund möchte raus.
Buddy,
wir erzählen gerade was ganz Spannendes.
Du warst gerade draußen.
Der möchte einfach alle 10 Minuten raus.
Nein. Und ist der Mann
mich wahnsinnig.
Der ist echt, der ist der kleine Terrorist hier. Okay, ich erzähle schon mal weiter und du lässt den Hund raus. Ja, die Grundannahme des Buches The Manchurian Candidate ist, dass eine Gruppe amerikanischer Kriegsgefangener im Koreakrieg einer Gehirnwäsche unterzogen wird. Also Leute, wenn ihr euch jetzt nicht spoilern lassen wollt, es gibt mal so ein paar 10, 15 Sekunden. Ich erzähle nämlich jetzt ein bisschen den Film. Und während sie dann durch die Manchurei in die Freiheit gelangt, sind sie halt eben schon Gehirn gewaschen. Sie kommen dann wieder zurück in die USA und einer von ihnen wurde so programmiert, dass der zum Attentäter wird. Sein Ziel ist, dass ein Kandidat für das Amt des Präsidenten der USA zu werden. Und seine asiatischen Betreuer, also die Händler, steuern ihn dann mit einem hypnotisch implantierten Auslöser und einer bestimmten Spielkarte. Ich habe den Film jetzt nicht gesehen, das sind alles Infos aus zweiter Hand, aus mehreren Quellen. Das ist einfach kein Film für mich. Ich bin auch so ein kleiner Schisser bei sowas. Ja, und bei diesem Programm geht es halt auch eben darum, dass man eben zu seiner zweiten Persönlichkeit wechselt. Diese dissoziative Identitätsstörung wechselt und nach der Tat wieder zurück zu seiner eigentlichen Persönlichkeit switcht. Und dann eben auch diese Amnesie hat. Also man weiß gar nicht, was man getan hat. Ja. Dass die CIA aber eben diese manchurischen Kandidaten geschaffen hat, ist eine Tatsache. Und natürlich auch aus unserer Sicht jetzt leicht zu verstehen, weil wir haben ja das schon mal gehört, dass mit diesen stalinistischen Schauprozessen und einfach der Gefahr, dass die Sowjets das auch machen. Also die haben sich gedacht, die Sowjets machen das, wir müssen es auch machen. Mhm. Das Projekt Blue Belt wurde dann am 20. April 1950 vom CIA-Direktor genehmigt. Dann wollte ich euch ein Artischock-Dokument vorlesen vom 7. Januar 1953. Ich rede jetzt bei ihm aus. Das beschreibt nämlich die experimentelle Schaffung einer multiplen Persönlichkeit bei zwei 19-jährigen Mädchen.
Ach, Buddy, nein.
Buddy, das möchte jetzt keiner
machen. Guck mal, wir sind dann gleich fertig und dann spielen wir mit dir, okay? Und jetzt musst du mal noch kurz Ruhe geben.
Okay, also ich lese vor. Lass ihn mal hoch, er möchte hoch.
Warte mal, erzähl mal kurz weiter. Und
ich er möchte hier auf die Couch.
Komm her.
Erzähl weiter wieder.
Ja. Also, ein Artischocker-Dokument vom 7. Januar 1953 beschreibt die experimentelle Schaffung einer multiplen Persönlichkeit bei zwei 19-jährigen Mädchen durch die CIA. Also, ich lese vor. Diese Personen haben deutlich gezeigt, dass sie über das Telefon von einem vollständig wachen Zustand in einen tiefen, hypnotisch gesteuerten Zustand übergehen können. Über ein sehr subtiles Signal, das von anderen Personen im Raum nicht erkannt werden kann. Und ohne, dass sie die anderen Personen die Veränderung bemerken können. Es wurde deutlich gezeigt, dass Personen telefonisch durch den Erhalt von Schriftstücken oder durch die Verwendung von Codes, Signalen oder Worten in Hypnose hineingezogen werden können. Die Kontrolle über die Hypnotisierten kann ohne große Schwierigkeiten von einem Individuum auf das andere übertragen werden. Durch Experimente mit diesen Mädchen wurde dann auch gezeigt, dass sie unfreiwillig zu kurieren, zu Informationszwecken fungieren können und dass sie so weit konditioniert werden können, dass sie ihrerseits einen Identitätswechsel auch bei Lügendetektorbefragungen glauben. Also sprich, ihr Identitätssinn wurde so manipuliert, dass sie so überzeugt sind, eine andere Person zu sein, dass selbst der Lügendetektor nicht anschlägt. Also das ist natürlich auch sehr wertvoll für manche Regierungen. Der Hund, der hat hier wirklich das Sagen. Muss ich ja mal ansprechen.
Tut mir leid.
Der ist der Boss hier. Okay, Buddy.
Ach, wenn Buddy spielen will, yeah. Buddy spielen, ne? Oh, nee. Psst, jetzt. Also ich glaube, im Wohnzimmer können wir das nächste Mal nicht wieder aufnehmen.
Ich glaube, wir müssen wir
keine Ruhe.
Ja. Und dann gibt es auch noch ein interessantes Experiment, das mich auch ein bisschen schockiert hat. Da geht es darum, das kann man immer noch nachlesen, außer halt, dass die Namen geschwärzt wurden, dass ein Mädchen eben wirklich in eine andere Persönlichkeit wechselt. Dann wurde der in der Persönlichkeit beigebracht, wie man eine Bombe entschärft. Und dann hat sie sozusagen das gelernt. Und beim nächsten Mal, als sie das Codewort gehört hat, ist sie dann da in dieses eine Zimmer rein, hat die Bombe genommen, wie sie es vorher so praktisch beigebracht bekommen hat und hat die dann irgendwo angebracht und scharf gestellt. Das war natürlich eine Attrappe, das war eine Übung. Und danach konnte sie sich ja nichts erinnern.
Aber das wusste sie ja nicht, dass es eine Attrappe war.
Ja, ja. Und das ist einfach mal, das zeigt einfach, was möglich ist. Ja, es ist also einfach, diese Bluebird- und Artischock-Materialien, die stellen einfach eindeutig fest, dass vollständige manchurische Kandidaten von Ärzten mit Top-Secret-Freigaben der CIA erstellt und erfolgreich getestet wurden. Also sprich Attentäter und Terroristen, die durch ein Codewort wie eine Trance versetzt werden und dann ihre Aufgabe eben perfekt ausführten.
Ja.
Also ausführen konnten und sich dann an nichts erinnern. Das sind halt diese Schläfer, über die es halt wirklich auch viele Filme gibt. Ja, das ist irgendwie auch ein total aktuelles Thema, finde ich. Also so Terroristen und so.
Ja, stimmt, das passt.
Ja. Ja, und wie gesagt, finde ich auch richtig krass, dass eben Stromschläge im Gehirn zur Entstehung von Amnesien mit Hypnose eben bei den Artischocke-Projekten durchgeführt wurden. Also das war de facto so, dass die mit Stromschlägen auch Amnesien erzeugt haben. Und das ist halt, ja, also ich kann das immer noch nicht fassen, dass das wirklich so ist. Also das sind ja, was für Methoden sind das?
Das ist eben auch immer wieder, ne, zu was Menschen fähig sind.
Aber wie gesagt, das war halt eben mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dass diese da geltende Ethik, einfach diese Ethikvorstellungen anders waren als heutzutage.
Aber selbst heutzutage gibt es ja noch.
Ja. Also aus Sicht der Forscher habe ich gelesen, dass die eben diese Einstellung hatten, dass die den militärisch-wissenschaftlichen Fortschritt um jeden Preis bekommen wollten, dass die da diesen Fortschritt wollten. Und für sie sind eben damals die Bedenken der Menschlichkeit nur unnötige Hindernisse, die einen nur aufhalten. Und in klassischer kalter Krieg-Paranoia darf der wissenschaftliche Fortschritt aus ihrer Sicht eben nicht verlangsamt werden. Denn der Klassenfeind, der könnte schließlich selbst weniger Skrupel zeigen und dann einen Vorteil erlangen.
Mhm.
Wenn jetzt aus Sicht der USA eben die Sowjets eben die ganzen Skrupel über Bord werfen und dann eben die Experimente durchführen und die Amis sagen, nee, machen wir nicht.
Ja.
Ich möchte da gar nichts zu sagen, ja. Okay, dann zum Abschluss. MK-Ultra wurde, wie gesagt, in 149 Teilprojekte unterteilt. Und das muss man sich erstmal vorstellen, da war wirklich LSD-Forschung war da dabei. Also das wurde zum Beispiel an Soldaten, die nichts davon gewusst haben, wurden LSD-Experimente durchgeführt. Und es soll eben auch direkte Experimente an Kindern gegeben haben, ohne dass die Eltern oder die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung gegeben hatten. Ja, das ist wirklich grausam. Also ich habe da dieses Video gesehen von dieser einen Frau, die eben behauptet hat, dass sie als Kind Teil von so einem Experiment war. Und dann hat sie auch so Bilder gemalt, wie das damals ausgesehen hat. Also sie beschreibt dann, wie sie als Kind auf einer Liege festgeschnallt wird, mit einem Helm auf dem Kopf und einer roten Lampe an der Decke und vor ihr so eine Leinwand. Und hinter ihr steht so ein Kontrolleur, der Kontrolleur des Experiments. Und auf der Leinwand sieht sie dann eben ein wachsendes Bild. Und wenn das ganz groß ist, dann leuchtet die rote Lampe und dann bekommt sie durch den Helm einen Stromschlag und dadurch werden ihr Sachen einprogrammiert sozusagen. Und sie sagt, sie hat dadurch sehr viele psychische und physische Schäden davongetragen und das kann man sich ja lebhaft vorstellen.
Ja.
Ja, es gibt dann noch zahlreiche weitere MK-Programme, von denen wir wissen, zum Beispiel MK-Naomi, das war der Codename für ein geheimes Forschungsprogramm des Verteidigungsministeriums und der CIA, also ein Gemeinschaftsprojekt. Und dabei handelt es sich um biologische und chemische Waffen, an denen verschiedene tödliche und untödliche Materialien modifiziert wurden. Also es sind Geschütze, die spezielle Darts abfeuerten und die mit biologischen Mitteln und verschiedenen giftigen Pillen beschichtet waren. Und diese Darts sollten dann in diesem Experiment Wachhunde außer Gefecht setzen und den Bereich, den die Hunde bewachten, eben infiltrieren danach, also durch Soldaten, und dann die Hunde beim Verlassen der Anlage wecken, also alle Spuren verwischen, also wie so Darts, die dann nicht mehr nachweisbar sind. Also kann man sich schon lebhaft vorstellen, dass sie das tatsächlich gemacht haben. Also es sind einfach wirklich heftige Experimente, wenn ihr da selbst nochmal nachlesen wollt, einfach nochmal die ganzen offengelegten Programme nachlesen. Es wurden, wie gesagt, an der unwissenden Bevölkerung sehr viele Experimente durchgeführt. Es wurden auch Trinkwasser vergiftet. Es wurde in Alabama eine Syphilis-Studie an der armen Landbevölkerung durchgeführt. Also die hat man die schwarze Bevölkerung, also ich eigentlich sagt man People of Color, die hat man mit Syphilis infiziert und die gar nicht genau darüber aufgeklärt und dann einfach dokumentiert, wie die darauf reagieren ohne Penicillin. Hm. Das ist natürlich richtig heftig. Und es gab natürlich auch Strahlungsexperimente, es war ja einfach die Zeit der Atombombe und das ist auch natürlich ganz schön fürchterlich. Ja. Und noch ganz zuletzt wollte ich nochmal eben auf die Todesfälle zurückkommen von den Whistleblowern. Also es, wie gesagt, wollten verschiedene Personen das schon vor der Zeit eben aufklären. Also 1972 wurde es ja offengelegt und die, die das schon vorher offenlegen wollten, die sind teilweise auch auf grauenhafte Weise gestorben. Zum Beispiel ist die Olsen-Affäre da zu nennen. Das ist die bekannteste, würde ich sagen. Darüber gibt es auch eine Netflix-Serie.
Welche ist das?
Die Netflix-Serie heißt irgendwas mit Warm. Das steht ganz unten bei mir. Ich erkläre es euch gleich nochmal.
Genau.
Ich glaube Wormwood. Ja, also es war eben so, dass 1953 Dr. Frank Olsen, der ist Agrarwissenschaftler und ist gerade von einer Reise zurückgekommen, in denen er ganz unwürdige Experimente eben mit ansehen musste und beschließt daraufhin eben diese CIA-Aktivitäten offenzulegen. Und nachts um 2.30 Uhr ist es dann eben so, dass er aus dem Fenster springt. Oder man sagt, er ist in seinem Hotel aus dem 10. Stock gesprungen. Aber es gibt natürlich die Vermutung, dass der wahrscheinlich auch vorher unter LSD gesetzt wurde, dann geschubst wurde oder eben so programmiert wurde, dass er springt. Und das wird auch in diesem AD-Doku erzählt, Deckname Artischocke. Und es gibt diese Netflix-Doku und hier ist, glaube ich, Wormwood. Ja, Wormwood. Und das ist eine Kurzserie mit 6 Folgen. Genau. Und das
schreibe ich mir gleich mal auf meine Liste.
Also ich möchte sie auch unbedingt noch sehen. Und der amtierende CIA-Direktor William Colby ist im Nachhinein, also der ist 1996 dann, der sollte nämlich vorgeladen werden und sollte Aussagen zu neu aufgerollten Ermittlungen und der stirbt dann in seinem Kanu, obwohl er so oft Kanu gefahren ist und er hat ausgerechnet an dem Tag seine Schwimmweste nicht dabei und hat seiner Frau nicht Bescheid gesagt, also ist alles sehr suspekt.
Ja.
Und zum aller Abschluss, dann bin ich wirklich fertig mit euch. Ihr Arm habt lange durchgehalten. Aber
es ist spannend.
Ich finde MK Ultra wirklich, es ist so unfassbar und doch so real. Also es ist halt eine große Nummer. Danke, dass ihr durchgehalten habt bis hierhin. Übrigens, ich wollte euch auch noch verraten, welche Stars.
Genau, das war ich
so schade. Das kann ich euch ja nicht vorenthalten. Also es gibt ein ganz berühmtes Video. Ich denke, es haben vielleicht auch viele gesehen. Wie Britney Spears in einem Interview von einer Persönlichkeit auf eine andere wechselt. Und das ist wirklich so, ich habe mir das Video angesehen und diese Reporterin soll auch später gesagt haben, dass ihr jemand so den Tipp gegeben hat oder es wird vermutet, dass die Reporterin vorher von jemand den Tipp bekommen hat, sag doch mal dieses Wort. Und das ist ein Wort, das man eigentlich nicht so oft sagt in dem Interview. Das erzähle ich gleich, das Wort. Und dann switcht die Britney. Also die Britney sitzt nämlich in diesem Interview so ganz gelangweilt auf einem Stuhl und ist auch so ein bisschen weggetreten und hört sich so voll diese Fragen an von der Reporterin, hat aber so ein total ausdrucksloses Gesicht, die hört sich das so an und man denkt so, die ist voll genervt. Und dann sagt die Reporterin, die wirft dieses Wort so ein, obwohl es auch nicht so richtig in den Kontext passt. Die sagt nämlich Spasm, also wie so Spasma heißt das.
Ja.
Und daraufhin geht so voll eine Veränderung durch Britney Spears. Die wirft dann ihren Kopf so rum und guckt sich dann so ein bisschen um im Raum, so als wäre sie gerade erst in den Raum gekommen, als wäre das eine neue Persönlichkeit, die erwacht ist. Und ist dann plötzlich so, hi, ja! Und voll so, hi, Detail, so ein bisschen übertrieben.
Und das sieht man irgendwo?
Ja, das sieht man auf dem Video. Und da haben dann natürlich die ganzen Verschwörungstheoretiker gesagt, hier, das ist der Beweis und so. Also ich würde jetzt nicht direkt von Beweis sprechen, aber es ist, also ich glaube schon daran. Also man kann jetzt ja dran glauben oder nicht. Und ihr könnt euch das ansehen und es gibt auch ähnliche Videos mit Nachrichtensprechern. Und haben ja auch eingangs gesagt, es ist natürlich clever, wenn Stars und Nachrichtensprecher unter der Kontrolle von Entscheidern stehen, die solche Sachen eben durchführen. Und da gibt es auch sehr bekannte Videos, wo man auch so denkt, so boah, ja krass, irgendwas stimmt mit dem nicht. Und und Kanye West soll das auch sein. Aber ich finde die Theorie, die finde ich nicht ganz so plausibel, aber könnt ihr mal nachlesen. Das reicht uns jetzt leider die Zeit nicht. Aber wir wollten ja noch
spannend
genau ein Funfact zum Schluss machen, damit wir nicht so auf einer deprimierenden Ebene enden. Und ja, der heutige Funfact, ja, so funnig ist er jetzt gar nicht, aber MK, haben wir ja schon am Anfang gesagt, das steht tatsächlich für Mind Control. Und hier ist bewusst, dass Mind Control mit K geschrieben worden, weil die Forschung angeblich auf deutsche Experimente des Dritten Reichs zurückging. Deswegen hat man das MK genannt, also zu Ehren. Das ist ja jetzt sehr makaber von diesen Wissenschaftlern, die diese Menschenversuche im Nazi-Deutschland durchgeführt haben. Also so funny war dieser Funfact jetzt gar nicht, aber ich hatte keinen besseren.
Ich fand ihn total funny.
Schenkelklopfer. Nein, also ich hoffe,
ach, euch hat es gefallen. Ja, es war echt spannend.
Ach Mensch, ihr habt durchgehalten, tapfer, tapfer.
Wir müssen das nächste Mal bloß schauen, dass wir nicht ganz so lang werden. Ne? Aber ja, vielleicht gefällt es euch ja. Schreibt uns mal in die Kommentare.
Schreibt doch mal. Genau. Habt ihr lieber eine Stunde, anderthalb, was, zwei Stunden?
Ja.
Ich glaube, nee, das schaffen
ich
wir
Ich denke, wir versuchen ja. Einfach das nächste Mal uns wieder ein klein wenig kürzer zu halten. Ne? Aber ich fand es mega spannend.
Oh, danke, ich fand deinen auch echt spannend und widerlich.
Ja, ich muss schon wieder daran denken. Ja, also, was gibt's noch zu sagen? Wir verabschieden uns langsam.
Ja, genau,
ne? Übrigens waren wir total überrascht, wie viele positive Rückmeldungen uns jetzt schon bereits nach der ersten Podcast-Folge erreicht haben. Also das war, haben wir nicht damit gerechnet.
Die waren sehr überrascht.
Freuen wir uns mega drüber.
Das ist so lieb von euch.
Dadurch macht es ja gleich noch mehr Spaß, die Aufnahmen.
Ja. Ja. Das ist echt cool zu wissen, dass ihr wirklich zuhört.
Ja, also würde ich sagen, wir sagen jetzt ciao. Ne? In zwei Wochen sehen wir uns wieder.
Dann sind wir wieder für unsere Crimies da.
Genau.
Unsere Crimies. Ja.
Und ansonsten, passt auf euch auf und denkt daran,
in jedem Mythos steckt auch ein Funken Wahrheit.
Sag tschüss, Buddy.